Werbung.
Ach ja, alle Jahre wieder lauert die Steuererklärung hinter der nächsten Ecke. Jetzt ist es fast wieder soweit. Frist ist der 31. Juli 2026 und unter anderen Umständen würde das für mich bedeuten, dass ich mich allerspätestens jetzt anfange, panisch durch irgendwelche Unterlagen zu wühlen und schlaflose Nächte habe, weil mich der Gedanke an eine Steuererklärung neben all dem, was gerade sonst noch so los ist, einfach komplett überfordert. Zum Glück sieht die Sache dank Taxfix inzwischen ein bisschen anders aus. Da kann ich mich in der App über den Expertenservice ganz einfach mit einer unabhängigen Steuerberaterin matchen lassen, muss nur meine Unterlagen hochladen und der Rest geht dann von ganz allein. Kein stundenlanges Brüten mehr über irgendwelchen Paragraphen bei Elster, was nicht nur meine Nerven schont, sondern auch dafür sorgt, dass mir mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge bleibt, zum Beispiel die Folgenproduktion, was ja mein eigentlicher Job ist. Taxfix bietet aber auch die Option, die Steuererklärung einfach selber mit dem Fragen-Antwort-Flow zu machen. Da werden euch dann verständlich formulierte Steuerfragen im Chat gestellt, auf die ihr dann einfach nur antworten müsst und fertig. Zeit habt ihr noch bis zum 31. Juli 2026 und die solltet ihr wirklich nutzen, denn laut Statistischem Bundesamt bekommen NutzerInnen im Schnitt mehr als 1.000 Euro zurück. So eine Steuererklärung kann sich finanziell also richtig lohnen und ich glaube, gegen eine kleine Finanzspritze hat so wirklich niemand was einzuwenden. Taxfix gibt es schon ab 39,99 und mit unserem Code KOPF26, alles komplett groß und zusammengeschrieben, spart ihr als Neukunden nochmal 15%. Alle Infos zu Taxfix sowie unseren Code findet ihr wie immer in den Shownotes und in unserem Linktree. Wir bedanken uns bei Taxfix und hier geht's jetzt weiter mit der Folge.
Werbung Ende.
Es ist warm, sehr warm, für mich zu warm und kalte Spaßgetränke und Eis sind momentan einfach für mich ein tägliches Muss, damit ich diese Hitze irgendwie aushalte und da dachte ich mir, fragen wir doch einfach mal Pia, was sie so empfiehlt und was sie mir geantwortet hat, das hört ihr jetzt.
Hallo, hallo, also Neuentdeckung, Whey Chocolate Proteinpulver und zwar in den Eiskaffee rühren und ich würde empfehlen, dafür nicht unbedingt den ganzen Scoop zu nehmen, beziehungsweise die Portion für den ganzen Shake, sonst wird es vielleicht ein bisschen süß oder ja, oder obwohl, man kann sich ja auch einen großen Eiskaffee machen. Ich nehme jedenfalls immer nur so ein gehäuftes Teelöffelchen, so das rein in die Milch, die ich in meinen Eiskaffee machen möchte, eiskalt am besten, und das mache ich in ein Schraubglas, Einmachglas oder so und dann einmal schütteln. Na klar, man könnte natürlich auch seinen Proteinshaker benutzen, aber ich mache es dann immer einfach so für die kleine Menge Milch. So, rein ins Glas, den kalten Kaffee drauf, Eiswürfel rein und richtig geil, schmeckt einfach wie eine Eisdiele. Ist aber nicht so gehaltvoll. Also ich lieb's und es ist auch eine gute Art und Weise, seinen Proteinshake zu trinken. Yes, yes!
Okay, ich werde den Protein-Eiskaffee auf jeden Fall gleich morgen früh ausprobieren. Wenn auch wahrscheinlich mit dem veganen Vanilleproteinpulver von Koro, denn ich bin tatsächlich eher so eine Vanillemaus und ich benutze das Vanilleproteinpulver von Koro auch, wenn ich mir meinen Frozen Joghurt mache, dann wird er einfach so richtig schön cremig, vanillig und süß. Dafür einfach griechischen Joghurt zusammen mit gefrorenen Himbeeren oder Erdbeeren, je nachdem, was ihr lieber mögt. Und dem Proteinpulver von Koro in den Mixer alles einmal durchpürieren, bis ihr die gewünschte Konsistenz habt. Und dann toppen mit was immer ihr wollt. Ich habe gerade eine Pistazienphase, daher drizzle ich da einfach immer so ein bisschen Pistazienmus drüber. Und für den Crunch nehme ich gerne das Bio-Beeren-Granola und die gefriergetrockneten Erdbeeren von Koro. Und wirklich, wirklich, ganz gleich ob Snacks, Nussmusse oder Proteinpulver, ihr findet bei Koro so, so, so viele qualitativ hochwertige Lebensmittel, mit denen man sich schnell leckere Bowls, Smoothies oder andere Gerichte zaubern kann. Auf der Seite findet ihr sogar eine ganze Rubrik mit super coolen Rezepten, da probiere ich mich gerade auch durch. Also eine ganz, ganz heiße Empfehlung, haha, no pun intended, von uns für euch und mit unserem Code Stimmen im Kopf, alles groß und zusammengeschrieben, spart ihr bei Koro 5% auf euren Einkauf. Den Code sowie den Link zu Koro findet ihr auch nochmal in der Folgenbeschreibung und in unserem Linktree. Und ich glaube, ich mache mir jetzt erstmal einen Frozen Joghurt. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge des Podcasts Stimmen im Kopf. Mein Name ist Denise.
Mein Name ist Pia.
Und wir sind die Stimmen,
die ihr gerade im Kopf habt.
Wir reden hier über True Crime, unerklärliche Mysterien, manchmal auch über unerklärliche Ministerien, die Abgründe der menschlichen Psyche und alles, was einem eine Gänsehaut beschert. Und ich dachte, es wird jetzt im Juli Zeit für unsere allererste True Mystery Folge in diesem Jahr. Ich glaube, dieses Format wurde wirklich so lange wie kein anderes nicht mehr bedient.
Das war.
Ja, das wurde sich, glaube ich, auch nach True Crime am dringlichsten gewünscht. True Crime hatten wir jetzt mit dem Black Metal, wir hatten eine Zuhörerfolge und ich dachte, bevor wir dann mit Michael Jacksons Tod weitermachen, die heiß ersehnte Folge.
Ja, sowas von.
Da arbeite ich übrigens ja auch schon dran, nur das ist wieder so ein Ding, da brauche ich ein bisschen mehr Zeit, weil es auch manchmal von anderen Menschen abhängt und so. Ja, deswegen, also ihr könnt beruhigt sein, ganz bald ist es soweit, wahrscheinlich auch schon, wenn ihr das hört, dann ist sie in greifbare Nähe gerückt. Ja. So. Aber ja, damit es euch bis dahin nicht langweilig wird, dachte ich, wir machen mal wieder was Mysteriöses.
Ich bin sehr gespannt.
Bevor wir in den Fall rein starten, möchte ich euch aber noch mal kurz darauf hinweisen, dass wir einen neuen Merch-Drop haben. Und zwar der Shop ist schon geöffnet. Wir haben den komplett neu gebaut. Ich hatte auch so ein kleines Announcement hier im Folgenkatalog gepostet, aber ich glaube, das hört sich dann irgendwie doch keiner. Also wahrscheinlich hören sich das nicht so viele an. Jedenfalls findet ihr unter www.stimmenimkopf.com unsere neue Merch-Kollektion. Aber auch alle alten Artikel, die ihr bereits kennt, Cover, Hoodie, T-Shirt, Banshee. Nur was die neuen Produkte betrifft, da solltet ihr auf jeden Fall schnell sein, denn der Vorbestellzeitraum endet einschließlich am 16. Juli. Bis dahin könnt ihr vorbestellen und dann startet die Produktion. Das heißt, ab da sind keine Bestellungen mehr der neuen Produkte möglich.
Aber unsere alten Produkte sind jetzt dauerhaft.
Das ist das Ding, genau. Aber unsere OGs, sage ich mal, die sind jetzt dauerhaft im Shop. Der Shop bleibt auch dauerhaft geöffnet. Nur bei dem Banshee Prince, das war ja auch limitiert. Da werden nur noch Reste abverkauft. Und ja, aber das habe ich auch alles sehr ausführlich auf Instagram erklärt, sowohl als Beitrag als auch als Video. Link zum Shop findet ihr auch nochmal in der Folgenbeschreibung. So an dieser Stelle.
Yay.
Genug Eigenwerbung von uns. Und ja, bist du ready?
Voll.
Gut, es ist ein bisschen eine andere Nummer. Ich glaube, sowas hatten wir noch nicht. Ganz anderes Setting, aber ja, ich fand es einfach eine ganz wilde Geschichte. Wir starten rein. Ephraim Che ist auf dem Heimweg und guter Dinge. Während seine Füße ihn wie von selbst den unbefestigten Weg durch das kamerunische Bergland tragen, singt er ein Lied, das schon sein Großvater gesungen hat und dessen Großvater. Es handelt von den Geistern ihrer Ahnen, dem Volk der Bafmen, die seit hunderten Jahren das vulkanische Hochland in Kamerun bewohnen und dort kleine Siedlungen zwischen den Kraterseen und den Vulkangipfeln gründeten. Es ist der 21. August 1986, und Ephraim ist auf dem Weg zu einem solchen See, von dem das Lied auf seinen Lippen handelt. Ein tiefblaues Gewässer, 1100 Meter über dem Meeresspiegel, das einen nahezu kreisrunden Explosionskrater vulkanischen Ursprungs füllt. Ephraim hat also einige Höhenmeter zu bewältigen, doch das macht ihm nichts aus. Sein Körper ist die Höhenluft gewöhnt, die täglichen Märsche hinab ins Tal zu seiner Familie, seinen Eltern, Geschwistern, Onkeln und Tanten, die im Dorf Nios leben und genau wie Ephraim Bohnen und Mais für den eigenen Bedarf anbauen. Die Märsche über die steilen, ausgetretenen Pfade führen ihn zu den umliegenden Dörfern, wo es sich lohnt, die eigene Ernte gegen Fleisch, Eier und Milch einzutauschen. Und die Märsche zurück nach Hause führen hinauf auf den Berg an den Rand des Kraters, wo der Nios-See ruht und wo Ephraim seine Lehmhütte errichtet hat. So wie es schon seine Väter und Urgroßväter getan hatten. Die Seen dienen den Urahnen der Bafmen schon seit vielen, vielen Jahren als Heimat, wobei der Nios-See eine ganz eigene Geschichte birgt. Vor langer Zeit, so heißt es, entschied eine Gruppe von Siedlern, den Nioh-See zu überqueren. Ein Mann teilte das Wasser, so wie Gott das Rote Meer für die Israeliten teilte. Doch dann wurde der Mann von einem Moskito gestochen. Als er das Insekt erschlug, verlor er seinen Griff über das Wasser und alle Siedler ertranken. Seitdem wohnen ihre Geister zwischen zwei Felsen im See. Manchmal kann man sie hören, aber zu Gesicht bekommt man sie nie. Die Ahnen können milde gestimmt sein. Zum Beispiel, wenn man ihnen Früchte oder andere Gaben ins Wasser wirft. Doch können sie auch zürnen und ihre Wut in eine Quelle des Todes verwandeln. Es heißt, diese Seen könnten steigen und sinken, explodieren oder sogar ihre Position verändern. Deshalb befolgen die Baffmen schon seit Jahrhunderten die Tradition, ihre Hütten an höher gelegeneren Orten zu errichten, um ihre Familien vor den unberechenbaren Emotionen der Geister im See zu schützen. So auch Ephraim. Um den Groll der Toten macht er sich jedoch nur wenig Sorgen, denn das Wort Nioh bedeutet in der Sprache der Baffme so viel wie gut. Vor circa 60 Jahren dann begannen andere Gruppen, wie seine gute Freundin Halima Suley, die zu den Fulani gehört, ebenfalls am Lake Nioh zu siedeln. Diese Gruppen hielten sich nicht lange mit den Überlieferungen der Baffmen auf und siedelten auch auf den tiefer gelegenen Hängen. Ephraim, der seinen selbstgebauten Speer als Wanderstab nutzt, hat nun den Rand des Kraters erreicht. Der See liegt ruhig da, als hätte er bereits auf ihn gewartet. Das Ufergras wiegt sanft im Wind. Der winkende Gruß der Seegeister. Ephraim setzt seinen Weg fort, einen schmalen Weg folgend, der zu seiner Lehmhütte auf einer Klippe weit oben führt. Seine vier Kinder sind ebenfalls zu Hause. Sie haben Fufu aus Maniok und dazu Bohnen zubereitet. Nach Einbruch der Dunkelheit isst die Familie gemeinsam zu Abend und sitzt vor der Hütte am Feuer. Die Temperaturen sind dank der hohen Lage und der Regenzeit im August 1986 besonders mild. Plötzlich ist ein Grollen zu hören. Ein tiefes Dröhnen, wie weit entfernter Donner, der ein heftiges Gewitter ankündigt. Doch es folgt weder ein Blitz noch ein zweiter Donnerschlag. Kein Wetterleuchten, kein Regen. Stattdessen steigt ein dichter Nebel vom nun schwarz daliegenden Wasser auf und hüllt den Krater in sein weißes Nichts. Ephraim ist beunruhigt. Er schickt seine Kinder ins Bett und wirft einen besorgten Blick in den dunklen Himmel. Plötzlich fühlt er sich abgeschlagen und eine überwältigende Erschöpfung zerrt an seinen schweren Knochen. Vielleicht kommt Regen, denkt er, schließt hinter sich die Tür und geht ebenfalls zu Bett. In dieser Nacht hört Ephraim das Flüstern und Stöhnen seiner Ahnen so deutlich wie nie zuvor in seinen Träumen. Am nächsten Morgen erwacht Ephraim früh. Alles ist still. Die Kinder schlafen noch, doch ist das nicht der einzige Grund für die Stille. Normalerweise ist die Luft im Morgengrauen erfüllt von den Gesängen der Vögel und dem Summen und Zirpen tausender Insekten. Aus den tiefer liegenden Ebenen dringen für gewöhnlich die Rufe der Rinderhirten bis hinauf an den Rand des Kratersees. Doch heute scheint die Welt den Atem anzuhalten. Nicht das kleinste Geräusch schleicht sich durch die dichte Vegetation der Uku-Hochebene. Als Ephraim aus seiner Hütte tritt, kippt die Welt ein Stück weit aus ihrer Realität. Der See, der sich normalerweise in einem kristallklaren Blau präsentiert, liegt in einem tiefen Rostrot unter der Klippe zu Ephraims Füßen. Auf der Oberfläche treibt massenhaft abgerissene Vegetation und eine unsichtbare Kraft hat die an der südlichen Uferböschung wachsenden Pflanzen mit äußerster Gewalt plattgewalzt. Ephraim weiß nicht, was hier vor sich geht, doch er ist sich sicher, dass es nichts Gutes ist. Äußerst besorgt weckt er die Kinder und weist sie an, die Hütte nicht zu verlassen. Er selbst eilt die schmalen Pfade entlang des Sees hinab in Richtung des unteren Dorfes Nioh. Der Wasserfall, der sich normalerweise aus dem See auf einen tiefer gelegenen Vorsprung ergießt, liegt ausgetrocknet da. Von hier dauert es nicht lang, bis sich Ephraims Unbehagen in blankes Entsetzen steigert. Schon nach wenigen hundert Metern den Berg hinab führt sein Weg ihn vorbei an hunderten toten Rindern. Es sind die 400 Rinder seiner Nachbarin Halima. Sie liegen da, wo sie am vorigen Abend noch standen und grasten. als hätte etwas sie an Ort und Stelle niedergestreckt, ohne dass die Kühe überhaupt Notiz davon nehmen konnten. Doch dann bemerkt er ein kaum wahrnehmbares Detail, das ihm einen weiteren kalten Schauer über den Rücken treibt. Tote Rinder hat er bereits gesehen, wenn auch nicht in dieser schieren Zahl. Aber es sitzen keine Fliegen auf den toten Tieren. Die Erkenntnis trifft Ephraim wie der Schlag. Diese drückende Stille. Nicht nur das Zwitschern der Vögel ist verstummt, sondern auch das Surren und Zirpen der Insekten. Und nicht nur die Rinder sind verändert, selbst die Fliegen sind tot. Die Wahrnehmung dieser ausgestorbenen Atmosphäre, fast andächtig, wenn es nicht so unheilvoll wäre, brennt sich tief in Ephraims Gedächtnis. Doch dann dringt ein einzelnes Geräusch an seine Ohren und zerschneidet die von der Stille geschwängerte Luft wie eine geschärfte Klinge. Es kommt vom tiefer gelegenen Hof seiner Nachbarin Halima Suley. »Ephraim«, schreit sie. Sie fordert ihn auf, herzukommen. »Warum liegen all diese Leute hier?«, fragt sie. »Und wieso rührt sich niemand mehr?«, möchte sie wissen. Als hätte Ephraim in seiner absoluten Ahnungslosigkeit Antworten auf all diese Fragen. Er eilt die wenigen Dutzende Meter zu ihr hinab. Zwischen den Hütten liegen die regungslosen Körper von Halimas Familienmitgliedern im Staub. Niemand scheint verletzt, in einen Kampf verwickelt oder auf der Flucht gewesen zu sein. Alle liegen sie da, als seien sie plötzlich aus dem Nichts in einen tiefen Schlaf gefallen und einfach nicht mehr aufgestanden. Als wäre ihnen ohne Vorwarnung das Leben ausgehaucht worden. Ein kosmischer Stoß, der ihre Seelen aus ihren Leibern riss und ihre Körper wie leere Hüllen zurückließ. Niemand außer Halima hatte überlebt. Sie hatte in einer Nacht ihre 4 Kinder und 31 weitere Familienmitglieder verloren. Einige liegen noch in ihren Betten, so wie sie sich am Abend zuvor schlafen gelegt hatten. Einige sitzen in ihren Hütten, auf Stühlen oder an den Feuerstellen. Andere hatten scheinbar ihre Hütten verlassen und liegen nun draußen im Staub. In völliger Panik rennt Ephraim weiter den Berg hinab zum Dorf Nios, während Halima unaufhörlich versucht, ihren leblosen Vater wachzurütteln. Auf dem Weg passiert er immer wieder Herden toter Rinder. Hin und wieder sieht er ein regungsloses Wildtier in der ansonsten völlig unversehrten Natur liegen. Im Dorf manifestieren sich Ephraims schlimmste Befürchtungen dann zu einer bitteren Realität. Es ist, als befinde er sich in einem Albtraum. Fast niemand der ca. 1000 Dorfbewohner ist noch am Leben. Zu Ephraims unendlichem Entsetzen auch niemand aus seiner eigenen Familie. Seine Eltern, Geschwister, Onkel und Tanten sind ebenso leblos wie Halimas Familie. Auch sie hatte der Tod ohne Vorwarnung oder Anzeichen von Gewalt überrascht. Ephraim weint und weint und weint. Dieser Tag ist das Ende der Welt, denkt er. Und die Sonne scheint, als wäre das Ende der Welt ein Tag wie jeder andere. Einen Tag später, am 23. August 1986, überfliegen die Piloten Dean Yeoman und Steve Bartalski in 2 Helikoptern der Schweizer Heli-Mission das Gebiet. Die Heli-Mission leistet soziale, geistige und medizinische Fürsorge für Menschen in abgelegenen und besonders unzugänglichen Regionen. Für Yeoman und Bartalski ist es ein Routineflug. Doch das, was sich unter ihren Hubschraubern abspielt, ist nichts, was sie so schnell wieder vergessen werden. Im Umkreis von 25 Kilometern um den Nios-See liegen auf den Höfen, Weihern und Dörfern Hunderte, vielleicht Tausende Tote. Weitere Tausende Nutztiere, vorwiegend Rinder, übersäen die Ebenen des Hochlands. Zwischen den Leichen haben sich einige Überlebende sowie Menschen aus der umliegenden Region eingefunden. Sie laufen zwischen den leblosen Körpern umher, suchen nach bekannten Gesichtern ihrer Angehörigen oder Verwandten. Einige kauern bitterlich weinend auf dem Boden, andere halten die sterblichen Überreste ihrer Liebsten in den Armen und können nicht fassen, was geschehen ist. An manchen Stellen haben sich kleine Gruppen versammelt, die sich in den Armen liegen, weinen und ihren Verlust betrauern. Andernorts beginnen einige Hartgesottene mit der düsteren Aufgabe, große Gruben auszuheben, um die Leichen darin zu verscharren, bevor sich die Region nach dem plötzlichen Massensterben mit einer Geruchsproblematik konfrontiert sieht. Die beiden Piloten sind die ersten Personen von außerhalb, die Zeugen dieser Katastrophe werden. Mithilfe ihrer Helikopter gelingt es ihnen noch am selben Tag, erst die Leitstelle der Heli-Mission und über diese auch staatliche Instanzen in Kamerun zu informieren. Der Startschuss für einen regelrechten wissenschaftlichen Krimi um die Auflösung des rätselhaften Massensterbens am Nyos-See, der fortan etliche internationale Wissenschaftler beschäftigen soll. In der kamerunschen Hauptstadt Yaounde häufen sich am 23. August 1986 die eintreffenden Nachrichten über ein Unglück im Oku-Hochland im Nordwesten des Landes. Dabei gelangen die Informationen direkt aus dem Gebiet um den Nyos-See wie an einer Perlenkette Stück für Stück aus der isolierten Nyos-Region hinaus in die Welt. Emmanuel Ngumbi, Leiter des Gesundheitszentrums im nahegelegenen Wum, ist früh am Morgen des 23. August mit seinem Fahrrad auf dem Weg nach Nyos. Als er das Dorf Cha erreicht, nimmt er einen unangenehmen Geruch wahr. Ihm wird schwindelig und nach kurzer Zeit verliert er das Bewusstsein. Doch anders als viele andere erwacht Emmanuel nach wenigen Stunden glücklicherweise völlig unversehrt. Er blickt auf seine Uhr. Es ist noch vor 9. Nachdem er sich wieder aufgerichtet und sich den Staub von der Kleidung geklopft hat, setzt er seinen Weg unbeirrt fort und wundert sich zunehmend über die toten Tiere, an denen er vorbeikommt. Hunde, Ratten, Vögel und sogar eine Antilope liegen im Gras an den Wegesrändern. Emmanuel überlegt, ob ein Blitzschlag für die große Anzahl toten Wildlebens verantwortlich sein könnte. Er bringt es zudem nicht übers Herz, die Antilope ungenutzt liegen zu lassen und bindet sie kurzerhand an sein Fahrrad, um sie später mit den Bewohnern in Nyos zu zerlegen. Doch als er Nyos erreicht, ist das Dorf im wahrsten Sinne des Wortes wie ausgestorben. Er findet niemanden vor, zumindest niemanden, der noch am Leben ist. Geschockt von den vielen Leichen, die auf der Straße und in den Hütten von Nyos liegen, lässt Emmanuel sein Fahrrad liegen und rennt den ganzen Weg zurück nach Wum. Um circa 21:45 erreicht er die kleine Stadt und meldet seine Beobachtungen seinem Vorgesetzten Anthony Wango Wabua. Wabua leitet die Information weiter an den Verwaltungsbezirk Menchum, deren Beamte wiederum die Institution der öffentlichen Sicherheit informieren. Von dort wird der Gouverneur der Nordwestregion Kameruns, Bell Luc René, unterrichtet, der die Situation an das Präsidentenbüro von Yaounde weiterleitet. Jede Station reicht die Information an die nächste weiter, bis die Nachricht von der Katastrophe die höchsten Ebenen der kamerunschen Regierung erreicht. Wenig später werden die Schilderungen der ersten Zeugen von den Piloten Yeoman und Batalski bestätigt. Die kamerunsche Regierung lässt umgehend das Militär in das Oku-Hochland entsenden, um den Menschen in der Region des Nyos-Sees Hilfe zu leisten. Präsident Paul Biya persönlich beauftragt Commander Dr. Nengue vom Verteidigungsministerium mit der Evakuierung und Hilfeleistung in der Region sowie den Gesundheitsminister Lazar mit der gesundheitlichen Versorgung des Katastrophengebiets. Das Militär evakuiert die meiste Bevölkerung aus der Gegend in umliegende Städte wie Wum. Auch Halima und ihr Mann, der in der Nacht des Unglücks selber in Wum war und am Folgetag seine Frau beim Beerdigen ihrer Familie vorfand, kommen in einem Lager für Geflüchtete unter. Einige der augenscheinlich leblos daliegenden Menschen erwachten unverhofft nach bis zu 36 Stunden aus ihrer tiefen Bewusstlosigkeit und begingen anschließend Suizid, als sie realisierten, dass sie die einzigen Überlebenden ihrer Familie waren. Trotzdem konnte das Militär zwischen 3.000 und 4.000 Überlebende in Rettungslager evakuieren. Doch während in den folgenden Tagen die Regierung damit beschäftigt ist, umfängliche Hilfeleistungen aus dem Ausland zu organisieren, sorgt sich Lazar über ein weiteres Detail. 2 Jahre zuvor, im Jahr 1984, ebenfalls im August, gab es einen ähnlichen Vorfall an einem See nur etwas über 100 Kilometer vom Nyos-See entfernt. Damals starben 37 Personen, als der See plötzlich eine nebelige Wolke ausstieß und das umliegende Land darin einhüllte. Der Mununsee ist deutlich kleiner als der Nyos-See und seine Ufer spärlicher besiedelt. Deshalb war die Zahl der Toten deutlich geringer. Doch entschied das kamerunische Gesundheitsministerium damals trotzdem Hilfe über die US-amerikanische Botschaft in Anspruch zu nehmen um Gerüchte und Spekulationen in der Bevölkerung über geheime Testungen von chemischen oder biologischen Waffen zu zerstreuen und die Ursache wissenschaftlich aufzuklären. Da der See bekanntlich auf einem vulkanischen Gürtel liegt, fragte Kamerun 1984 Haraldur Sigurdsson, Professor an der University of Rhode Island, über die US-Botschaft für eine wissenschaftliche Untersuchung an. Sigurdsson, eine Koryphäe auf dem Gebiet der Vulkanologie und bekannt für seine Erforschung der Eruption des Vesuvs im Jahre 79 nach Christus im Zusammenhang mit der Zerstörung von Pompeji, flog daraufhin nach Kamerun und nahm eine Reihe wissenschaftlicher Testungen vor. Diese kamen jedoch zu keinem abschließenden Ergebnis, was die konkrete Ursache für den Tod der 37 Menschen sein konnte. Sigurdsson und sein Team konnten damals keine frische Lava oder Ascheablagerung finden und auch keine Anzeichen einer Eruption feststellen. Es waren zudem keine Schwefelverbindungen im Wasser oder ein Anstieg der Wassertemperatur zu verzeichnen. Eine vulkanische Aktivität wurde daher als Ursache ausgeschlossen. Gleichzeitig konnte Sigurdsson keine Hinweise auf Industriechemikalien oder Pestizide finden und schloss damit auch eine großflächige chemische Vergiftung aus. Gegen eine Epidemie sprachen die Umstände, dass die Tote zu plötzlich, zu lokal begrenzt und gleichermaßen bei Menschen und Tieren eingetreten waren. Auch wenn die Ursache am Lake Monoon nicht geklärt werden konnte und das Ereignis beinahe in Vergessenheit geraten war, ist dem Gesundheitsministerium daran gelegen, noch einmal wissenschaftliche Hilfe in Anspruch zu nehmen, um das auf den ersten Blick sehr ähnliche Unglück am Nyos-See untersuchen zu lassen. Die Brisanz dieses Falls ist ungleich größer und sein Ausmaß unverkennbar gravierender, denn es betrifft erneut die Bevölkerung und nährt gleichzeitig neue Verschwörungsgedanken und bringt sogar wirtschaftliche Einbußen mit sich, da Steuereinnahmen aus der Rinderzucht unvermittelt wegbrechen. Auch das unmittelbare Leben der Bauern ist direkt von den Folgen des Unglücks betroffen. Der Preis für ein Rind steigt von 170.000 zentralafrikanischen Franc auf 280.000 zentralafrikanischen Franc. Das entspricht bis zu einem Jahresgehalt eines durchschnittlichen kamerunschen Angestellten 1986. Die Züchterfamilien des Oku-Hochlands mit Herden von mehreren hundert Tieren sind verhältnismäßig vermögend, was den Viehbestand betrifft, haben aber ein sehr geringes klassisches Monatseinkommen. Für sie sind die Rinder Kapitalanlage, Altersvorsorge, Produktions- und Nahrungsmittel sowie Statussymbol. Mit dem Verlust der Herde verlieren die Bauern also nicht nur ihre Nahrungs- und Existenzgrundlage, sondern auch ihr gesamtes Vermögen. Ein Schlag, von dem sich viele nie erholen werden. Nicht zuletzt muss befürchtet werden, dass der Vorfall am Nyos-See die Bestätigung ist, dass sich solche Unglücke in allen erdenklichen Ausmaßen jederzeit wiederholen können. Kamerun sieht sich und seine Bevölkerung einer unbekannten Bedrohung ausgesetzt, der das Land im Moment nichts entgegenzusetzen hat. Die kamerunische Regierung bittet mehrere Nationen um wissenschaftliche Mithilfe bei der Aufklärung des Unglücks und um Forschung zur Vermeidung weiterer vergleichbarer Tragödien. Gleichzeitig verbreitet sich die Kunde über das Ereignis in wissenschaftlichen Kreisen und stößt dort auf großes Interesse. Innerhalb weniger Tage wird die abgelegene Region am Nyos-See zum Ziel einer der internationalsten Katastrophenuntersuchungen der 1980er Jahre. Vulkanologen aus Island und Frankreich treffen auf Limnologen aus den USA, Geochemiker aus Japan, Mediziner aus Großbritannien und Wissenschaftler aus Kamerun selbst. Gemeinsam versuchen sie zu verstehen, wie ein See binnen einer Nacht beinahe 2000 Menschen töten konnte. Im Rahmen dieser internationalen Gemeinschaftsleistung stellt die amerikanische Katastrophenschutzbehörde Office of U.S. Foreign Disaster Assistance, die eine Spezialeinheit der Entwicklungshilfeorganisation United States Agency for International Development ist, kurzfristig ein wissenschaftliches Team zusammen. Dazu zählen erfahrene Fachleute auf den Gebieten der Vulkanologie, Geochemie und Pathologie. Experten wie John P. Lockwood und William C. Evans werden direkt von der United States Geological Survey, der Geologischen Bundesbehörde der Vereinigten Staaten, gestellt. Michael A. Clark und Glenn N. Wagner treten als Vertreter des Armed Forces Institute of Pathology also der obersten medizinischen Beratungs- und Forschungseinrichtung des US-Militärs und des Innenministeriums an. Zwischen den etablierten Größen findet sich jedoch auch ein junger Doktorand der Duke University in Durham wieder. George W. Kling ist ein junger Biologe, der als Doktorand an der Duke University seinen Abschluss in Zoologie anstrebt. Sein Fokus liegt dabei auf der Limnologie, der Erforschung von Binnengewässern. George Kling ist kein erfahrener Professor, sondern steht kurz vor dem Abschluss seiner Promotion. Doch er bringt einen entscheidenden Vorteil mit. Er kennt den See bereits. Ein Jahr zuvor hatte er am Nyossee Feldforschung betrieben und Wasserproben entnommen. Jetzt kehrt er an denselben Ort zurück. Nicht mehr, um seine Doktorarbeit vorzubereiten, sondern um herauszufinden, warum fast 2000 Menschen gestorben waren. Gleichzeitig steht Kling eine Herausforderung bevor, der sich sonst keiner seiner Kollegen stellen muss. Die kamerunische Bevölkerung ist bekannt für ihre besondere Gastfreundlichkeit. Sie hatte Kling damals herzlich willkommen geheißen und bei sich aufgenommen. Ein einheimischer Teenager begleitete Kling zu jeder Zeit als Guide, um bei der Verständigung zu helfen und den jungen Forscher sicher durch die Region zu führen. Doch alle Menschen, die Kling vor einem Jahr kennen und schätzen gelernt hatte, alle, mit denen er gesprochen und gelacht, alle, die ihm Unterstützung angeboten oder in ihren Hütten zum Essen eingeladen hatten, waren jetzt tot. Kling ist wie betäubt, als er am 27. August 86 durch den Regen an den Massengräbern im Dorf Nios vorbeigeht. Immer noch liegen hunderte Rinder tot auf den Straßen und Feldern. Mittlerweile sind ihre Körper schon ganz aufgebläht von den Verwesungsgasen. Kling hatte immer davon geträumt, an diesen Ort zurückzukehren, aber nicht unter solchen Umständen. Trotz des immensen Schicksalsschlags ist die Gastfreundlichkeit der Einheimischen ungebrochen. Klings Kollege William C. Evans beschreibt es in einem späteren Interview mit den Worten: Können Sie sich das vorstellen? Diese Leute hatten gerade alles verloren und sie machten sich Sorgen um uns. Gemeinsam mit weiteren Forschern aus Japan, Frankreich, Italien, Deutschland, der Schweiz und Großbritannien widmet sich das US-amerikanische Team für 3 Wochen der Ergründung des Rätsels um den Todessee. Sie beginnen mit einer simplen Datenerhebung, einer Anamnese der Gegebenheiten, um einen Ausgangspunkt für ihre Forschungen zu schaffen. Die Pathologen konzentrieren sich dabei auf die Untersuchung der Toten. Außerdem befragen sie die Überlebenden und Ärzte in Krankenhäusern. Nach offiziellen Schätzungen gibt es zwischen 1700 und 1800 Tote. Hinzu kommen noch einmal ca. 3000 bis 4000 Nutztiere sowie eine unerhobene Zahl an toten Wildtieren. Bei den menschlichen Opfern sind keine Anzeichen für Verbrennungen wie von etwaiger ausgetretener Lava oder heißen Dämpfen zu erkennen. Ebenfalls fehlen jegliche Anzeichen für Gewalt, die auf die Menschen eingewirkt hat und den Tod zur Folge gehabt haben könnte. Toxikologische Untersuchungen an Toten und Überlebenden ergeben keine besonderen Auffälligkeiten. Bei einigen wenigen kann Alkohol im Blut nachgewiesen werden, was als Todesursache jedoch ausgeschlossen wird. Viele starben scheinbar im Schlaf, friedlich, fast selig. Einzig eine Auffälligkeit lässt die Ärzte und Wissenschaftler stutzig werden. Eine mittlere Anzahl Überlebender weist mehr oder weniger großflächige Läsionen der Haut auf. Diese Gewebeschädigungen erinnern zunächst an chemische Verbrennungen und treten überwiegend einseitig und an Stellen über knöchernen Körperregionen auf. Gelegentlich finden sich auch Hautläsionen am Oberkörper und an den Beinen. Die Hautschäden sind scharf begrenzt und weisen in der Mitte einen Bereich mit besonders geschädigtem Gewebe auf. Die ersten Vermutungen weisen in die Richtung von kalten Verbrennungen oder Schwefelgasen. Nachdem die Befunde jedoch keine plausiblen Schlüsse auf eine chemische oder thermische Ursache zulassen, vertreten die Experten die Meinung, dass es sich am wahrscheinlichsten um traumatisch bedingte Druckgeschwüre durch langes Liegen, also Drucknekrosen, handelt. Da einige Überlebende bis zu 36 Stunden lang bewusstlos waren, kann es zu Störungen der Blutzirkulation an Stellen des Körpers gekommen sein, die Kontakt zum Boden hatten. Dafür spricht auch, dass die Läsionen immer einseitig auftreten und hauptsächlich an Armen und Gesicht zu finden sind. Nur in wenigen Fällen weisen die Schädigungen eine Größe von bis zu 25% der gesamten Hautfläche auf. Doch können die Forschenden durch diese Untersuchungen eine weitere spannende Auffälligkeit ausmachen. Die Überlebenden, die in den umliegenden Krankenhäusern befragt werden können, sind in zwei Gruppen einteilbar. Bei der ersten Gruppe handelt es sich um Menschen, die in einem Umkreis von circa 3 Kilometern um den See herum lebten. Diese Personen konnten keine besonderen Gerüche oder Geschmäcker wahrnehmen, bevor sie das Bewusstsein verloren. Sie beschreiben den Zustand von Erschöpfung, leichte Kopfschmerzen und Verwirrung und dann das Eintreten der Ohnmacht. Nach dem Erwachen äußern sie keine Beschwerden über Augenirritationen oder besondere Schmerzen. Lediglich einige wenige, die beim Eintreten der Ohnmacht unglücklich fielen und dadurch Prellungen oder Brüche zu verzeichnen hatten, berichten von den entsprechenden Schmerzen. Die andere Gruppe der Befragten setzt sich aus Bewohnern der gesamten weitläufigen Region zusammen, die im Umkreis von ca. 4 bis 25 Kilometern um den Nios-See herum lebten. Diese Personengruppe berichtet von einem auffälligen Geruch nach faulen Eiern, Schwefel oder Schießpulver. Sie beschreiben brennende Augen und Atembeschwerden, bis sie der Eintritt der Bewusstlosigkeit in ein dumpfes Schwarz hüllte. Diese Gruppe weist in höherer Anzahl Hautläsionen auf und hat nach dem Erwachen mit Übelkeit, Erbrechen und Durchfällen zu kämpfen. Die Pathologen klassifizieren diese Symptome als typische Anzeichen einer Kohlendioxidvergiftung. Parallel untersuchen die Geologen um den Limnologen George Kling den See. Er ist der älteste von 3 vulkanischen Kraterseen in der Region, wobei er mit nur wenigen 100 Jahren für vulkanische Verhältnisse noch sehr jung ist. Mit seinen 1900 Metern Länge und 1200 Metern Breite liegt das kleine Gewässer ruhig zu den Füßen der Forscher. Er weist noch immer die tiefrote Färbung auf, die Ephraim aufgefallen war, und abgerissene Vegetation treibt an der Oberfläche. Die Flora am Südufer wurde scheinbar von Wassermassen plattgewalzt, die Böschung bis zu 25 Meter hoch überspülten. An einer Klippe können sogar Merkmale einer Überspülung in 80 Metern Höhe festgestellt werden. Besonders auffällig ist, dass der Wasserspiegel des Sees nun um über 1 Meter gesunken ist, was auch zum Versiegen des Wasserfalls geführt hat. Die Forschenden entnehmen Wasserproben aus dem See. Anders als beim letzten Besuch von Kling hat das Team dieses Mal jedoch Zugang zu einem Boot, mit dem sie auf den See hinausfahren und Proben aus flachen und den tiefen Wasserschichten entnehmen können. Kling hatte im Jahr zuvor keine Gelegenheit gehabt, auf die Boote der Einheimischen zurückzugreifen, sodass er lediglich Wasserproben aus dem flachen Wasser am Ufer nehmen konnte. Während die Proben von einem Teil des Teams analysiert werden, rekonstruieren die anderen noch einmal anhand von Zeugenaussagen die Ereignisse vom 22. August. Die Überlebenden schildern Geräusche, die an Donnergrollen oder Explosionen erinnerten und die zwischen 21 und 22 Uhr auftraten. Das Wasser des Sees soll unruhig gewesen sein. Kurz darauf steigt dichter weißlicher Nebel aus dem See auf und hüllt die Ufer ein. Wenig später kommt es bei den Anwohnern zu Schwindel und Verwirrung. Tiere und Menschen fallen nach und nach zu Boden, Öllampen und Kochstellen erlöschen. Im Umkreis von ca. 25 Kilometern treten diese Phänomene auf, wobei die weiter entfernt liegenden Orte erst verzögert betroffen sind. Teilweise werden ganze Dörfer ausgelöscht, wenn diese in Tälern oder Senken liegen. Auf höher gelegenen Siedlungen fallen die Verluste geringer aus. Vögel, Insekten und Kleintiere bleiben bis zu 48 Stunden völlig verschwunden. Das Wasser des Sees ist seit dem Ereignis rostrot. An den Ufern ist die Vegetation plattgewalzt, an Klippen gibt es Anzeichen für Überschwemmungen in bis zu 80 Metern Höhe. An einer Seite des Sees finden sich Hinweise auf einen Erdrutsch und der Wasserstand des Sees ist um über 1 Meter niedriger als vor dem Ereignis. Zunächst äußern einige aus den Wissenschaftsteams Vermutungen, dass eine Erklärung für all diese Umstände das Ausbrechen eines Vulkans unter dem See sein könnte. Doch die Auswertungen der Proben aus dem tiefen Wasser des Nios-Sees liefern andere erstaunliche Informationen. Anders als die Wasserproben, die Kling im Jahr zuvor am Ufer genommen hatte, weist das Wasser aus der tiefen Schicht des Sees nun enorme Mengen an gelöstem CO2 auf. Diese Erkenntnis bringt die Forschenden zurück zu einer Theorie, die einer ihrer Kollegen bereits 2 Jahre zuvor in einem anderen See in der Nähe aufgestellt hat. Sigurdssons Theorie über die bislang unbekannte Naturgefahr, bei der er das Freisetzen enormer Mengen Kohlendioxid durch einen See annahm. Mehr durch Zufall konnte Sigurdsson an einem seiner Forschungstage beobachten, wie plötzlich der Deckel einer Wasserflasche absprang, in der sich eine Wasserprobe aus dem See befand. Als Arbeitshypothese stellten die Forscher die Vermutung an, dass große Mengen Kohlendioxid aus dem See freigesetzt worden sein mussten, das sich als tödliche Falle um den See herum ausbreitete. Dies passte zu den Untersuchungen der Opfer, die Anzeichen von Erstickungen aufwiesen, konnte aber letztendlich nicht bewiesen werden. Nichtsdestotrotz verfasste Sigurdsson nach seiner Rückkehr in die USA ein wissenschaftliches Paper mit seiner Hypothese. Er kombinierte das beim Prozess des Schmelzens und Aushärtens von Gestein im tiefen Inneren der Erde große Mengen Kohlendioxid entstehen, die über unterschiedliche Quellen an der Erdoberfläche austreten und sich in Senken sammeln, da CO2 schwerer ist als Luft. Dieses Phänomen ist bereits seit der Zeit des antiken Roms bekannt, in dessen Aufzeichnungen von Senken zu lesen ist, in denen arglose Wanderer oder Tiere ihr Ende fanden. Auch im Yellowstone-Nationalpark gibt es eine bekannte Stelle, die sogenannte Death Gulch, in der immer wieder Bären und andere Tiere giftigen Gasen zum Opfer fallen. Dieses Phänomen wurde bereits Ende des 19. Jahrhunderts untersucht. Geowissenschaftlern war also bekannt, dass giftige Gase aus dem Erdinneren an die Erdoberfläche gelangen können und sich dort in tiefer gelegenen Bereichen sammeln. Das Problem ist nur, dass Sigurdsson darlegen musste, dass das Gas nicht direkt aus dem Boden austrat, sondern über den See und das in Mengen, die mehrere Quadratkilometer mit einer tödlichen Gaskonzentration füllen konnten. Beweisen konnte er seine Hypothese letztendlich nicht, entschied sich jedoch 1986, nur wenige Monate vor dem Unglück am Nyossee, sein Paper trotzdem beim Wissenschaftsmagazin Science einzureichen. Der Artikel wurde von der Redaktion allerdings als zu weit hergeholt eingestuft und nicht veröffentlicht, sodass seine Theorie weitestgehend unbekannt blieb. Die Wissenschaftsteams gleichen die Einzelheiten ihrer Ereignisrekonstruktion mit Sigurdssons Theorie ab und tatsächlich gibt es genügend Anhaltspunkte, die für eine Freisetzung von großen Mengen CO2 sprechen, um die Theorie weiter zu verfolgen. Doch um diese zu beweisen, müssen die Forschenden den Schlüssel zu einem Rätsel finden, von dem die Welt der Wissenschaft bis zu dieser Zeit noch nicht einmal wusste, dass es existiert. Wie kann ein Gewässer solche gigantischen Mengen Kohlendioxid zuerst speichern und dann in einer konzentrierten Ladung wieder abgeben? Und woher stammt das Gas überhaupt? Mit der zweiten Frage beschäftigt sich das Team um den japanischen Geochemiker Minoru Kusakabe. Durch Isotopenanalysen können sie beweisen, dass das CO2 nicht aus verrottenden Pflanzen, Mikroorganismen oder chemischen Reaktionen im See stammt, sondern magmatischen Ursprungs ist. Im Inneren der Erde, dem Erdmantel, der in bis zu 2900 Kilometer Tiefe reicht, sind Kohlenstoffverbindungen vorhanden. Durch geologische Prozesse, insbesondere die Aufschmelzung des Mantelgesteins, entstehen Magmen, die sogenannte flüchtige Bestandteile enthalten. Eines dieser flüchtigen Bestandteile ist Kohlendioxid. Beim langsamen Abkühlen und Auskristallisieren des Magmas kann das CO2 nicht dauerhaft im Gestein gebunden bleiben und entweicht über Risse und Spalte im Untergrund. Dieser Prozess wird in der Fachwelt Exsolution genannt. Mit der Gewissheit, dass es sich um Kohlendioxid aus Magmavorkommen unter dem See handelt, kann das Team um George Kling sich der Frage widmen, wie dieses Gas in den See gelangt, sich dort angereichert und schlussendlich in tödlicher Konzentration freigesetzt wurde. Kling versteht durch die verschiedenen Wasserproben, dass der Nyossee kein Gewässer wie jedes andere ist. Die meisten Seen atmen, das heißt, mindestens einmal im Jahr vermischen sich ihre Wasserschichten vollständig. Dabei gelangt Sauerstoff in die Tiefe und gelöste Gase können aus der Tiefe entweichen. Das geschieht vor allem dadurch, dass in kälteren Jahreszeiten das Oberflächenwasser abkühlt, dadurch dichter wird und absinkt. Gleichzeitig steigt das wärmere Tiefenwasser auf. So wird der See durchmischt, Nährstoffe und gelöste Gase werden gleichmäßig verteilt. Der Nyossee hingegen verhält sich völlig anders. Nahezu stoisch liegt er da, mit seinen klar voneinander getrennten Wasserschichten wie ein riesiger Krater voll Essig und Öl. George Kling kategorisiert den Nios-See als einen meromiktischen See. Durch die ganzjährig sehr gleichbleibenden Temperaturen so nah am Äquator und eine bestimmte Mischung von gelösten Mineralien und Salzen im tiefen Wasser bleibt die tiefe Schicht des Sees dauerhaft schwerer als das Oberflächenwasser. Eine Durchmischung des Sees findet deshalb niemals statt. Oberflächen- und Tiefenwasser bleiben über Jahre oder Jahrzehnte hinweg voneinander getrennt. Diese Erkenntnis ist wichtig, um zu verstehen, wie sich die enormen Mengen Kohlendioxid im Wasser anreichern und dort gespeichert werden konnten. In der kalten, unbewegten Tiefwasserschicht sammelt sich unablässig Kohlendioxid, das aus dem tiefliegenden Magma freigesetzt wird und über Unterwasserquellen in den See strömt. Doch warum steigt das CO2 nicht einfach auf? Dafür sorgt neben der Meromixis, also dem Stillstand des Gewässers, auch die Tiefe des Sees. In den über 200 Metern Tiefe des Nios herrscht ein Wasserdruck von rund 20 Bar. Unter solchen Druckverhältnissen können bedeutende Mengen Gas gebunden werden. Das Prinzip ist vergleichbar mit einer geschlossenen Mineralwasserflasche. Solange die Flasche geschlossen ist, steht sie unter Druck. Und das Kohlendioxid bleibt im Wasser gebunden. Erst wenn der Deckel geöffnet wird, sinkt der Druck in der Flasche schlagartig herab. Blasen bilden sich und das CO2 entweicht. In 200 Metern Tiefe herrscht das Vielfache des Drucks einer herkömmlichen Mineralwasserflasche. Deshalb konnte das Tiefenwasser im Nios-See ungewöhnliche Mengen an Kohlenstoffdioxid aufnehmen und speichern. Das Fassungsvermögen des Wassers ist jedoch nicht unendlich. Nachdem jahrelang kontinuierlich Kohlendioxid in den See strömte und dort im unbewegten Tiefenwasser unter großem Druck gelöst wurde, näherte sich die CO2-Konzentration des Wassers im Sommer 1986 der maximalen Sättigung an, vergleichbar mit einer Tasse Tee, in die immer mehr Zucker gegeben wird, bis dieser sich nicht mehr auflösen kann. An dieser Stelle ist George Kling sicher, dass die folgenden Gedanken entscheidend sind. Denn soweit scheint klar, dass der See plausible Mengen an Kohlendioxid speichern konnte. Jetzt gilt es zu klären, ob das Gas auch schlagartig aus dem See entweichen und tausende Opfer fordern kann. Hier entwickelt Kling den zweiten und entscheidenden Teil seines physikalischen Modells, das später als limnische Eruption in der Fachwelt bezeichnet werden wird. Dabei überlegt Kling, wie die Entgasung des Sees ausgelöst werden könnte. Die Antwort auf diese Frage liefert ihm die Physik und die entsprechende Begründung lässt sich wie folgt herleiten. Wenn der Druck im Wasser verringert wird, kann weniger Gas gespeichert werden, sodass Gas austreten würde. Damit der Wasserdruck verringert wird, muss tiefes Wasser jedoch aufsteigen. Die entscheidende Frage ist, wie weit? Kling spricht von der sogenannten kritischen Amplitude. Wenn die CO2-Sättigung des Wassers noch gering ist, kann das tiefe Wasser vertikal relativ große Distanzen zurücklegen, da nicht so viel Druck benötigt wird, das CO2 zu binden, als bei einer höheren Sättigung. Je gesättigter das Wasser demnach ist, desto kleiner wird der mögliche vertikale Bewegungsspielraum. Bei einer Konzentration von 98-99%, so wie im Nios-See im Jahr 86, kann die kritische Amplitude nur wenige Zentimeter betragen, bevor der Druck zu gering wird, um die gespeicherte Gasmenge zu halten. Wenn das geschieht, also die kritische Amplitude durch minimale Unterwasserbewegungen überschritten wird, entsteht eine enorme Kettenreaktion. Tiefenwasser steigt auf, der Druck sinkt und das CO2 tritt aus. Die aufsteigenden Gasblasen wiederum machen das Wasser noch leichter, wodurch das Gas noch schneller aufsteigt. Eine Kettenreaktion, die unaufhaltsam ist. Der Druck fällt weiter ab und es entweicht noch mehr Kohlendioxid. Eine positive Rückkopplung entsteht, also ein sich selbst verstärkender Effekt, wie bei einer geköpften Champagnerflasche, die mit geringer werdendem Druck immer heftiger zu schäumen beginnt. Dieses Modell als Grundlage nutzend, berechnen die Wissenschaftler, dass der See ca. 1,2 Kubikkilometer Kohlendioxid binnen weniger Minuten freigesetzt haben könnte. Das sind insgesamt 2,2 Milliarden Kubikmeter, was ca. 800 mit Gas gefüllten Fußballstadien entspricht. Eine Menge, die explosionsartig in einer Fontäne in die Luft katapultiert und dann in Form einer Wolke oder eines Nebels mit ca. 70 Stundenkilometern über den Rand des Sees hinwegfegte. Diese Wolke erreichte nach den Berechnungen eine Höhe von 50 bis 100 Metern und floss, da Kohlendioxid schwerer als Luft ist, von den Berghängen in Senken und Täler hinab, wo es in seiner farb- und geruchslosen Form die Menschen und Tiere unbemerkt einhüllte und vergiftete. Normale Atemluft enthält eine CO2-Konzentration von ca. 0,04 bis 0,1%. Die freigesetzte Menge Kohlendioxid reichte aus, um die Region im Umkreis von über 20 Kilometern zeitweise mit über 10% zu sättigen, was für Menschen und Tiere tödlich ist. Das Freisetzen einer solchen Menge Gas hätte nach Berechnungen der Forschenden ein Absinken des Wasserspiegels um ca. 110 cm zur Folge, was den tatsächlichen Befunden entspricht. Durch ihre Forschungen konnten die wissenschaftlichen Teams in ergänzender Arbeit also ein theoretisches Modell erstellen, das durch Proben und Berechnungen bewiesen werden kann. Dabei erklärt das Team um Kusakabe, woher das Kohlendioxid stammte, und das Team um Kling, wie es sich über Jahrzehnte im See anreichern und dann schlagartig freigesetzt werden konnte. Was jedoch bislang unklar ist, ist, was dazu geführt hat, dass die kritische Amplitude im Nyossee am 21. August 86 so plötzlich überschritten wurde. Die Forschenden führen als Erklärung mehrere Möglichkeiten an. In Frage kommen Erdbeben, Erdrutsche, starke Wasserzufuhr durch zum Beispiel Überschwemmungen oder Regen oder interne Wellen. Fortan suchen die wissenschaftlichen Teams nach Hinweisen auf eine oder mehrere dieser möglichen Ursachen, und an einer Uferseite des Sees ist tatsächlich eine frische Erdrutschnarbe zu finden. Die Forschenden können jedoch den genauen Zeitpunkt des Abgangs nicht genau ermitteln. Zudem ist auch am Grund des Sees an der entsprechenden Stelle kein Erdmaterial zu finden, das auf einen kürzlichen Erdrutsch schließen ließe. Der Erdrutsch als Ursache kann also weder ausgeschlossen noch hinreichend belegt werden. In der Konsequenz fassen die Forschenden daher mögliche Erdbeben ins Auge. Vor Ort finden sich jedoch auch keine Anzeichen auf ein Beben von relevanter Stärke. Auf den Höfen und in den Hütten der einstigen Bewohner um den See gibt es keine Schäden, die typisch für Erdbeben wären. Daher fordern die Wissenschaftler die aufgezeichneten Daten der 220 Kilometer entfernten Messstation in Kumba an. Doch auch hier sind keine seismischen Aktivitäten unmittelbar vor oder während des Ereignisses am 21. August verzeichnet. George Kling schreibt daher in seinen wissenschaftlichen Bericht: Die Stärke eines möglichen lokalen Erdbebens muss vernachlässigbar gewesen sein. Auch wenn der August in Kamerun zur Regenzeit zählt und verstärkt Niederschläge fallen, gibt es keine meteorologischen Aufzeichnungen über besonders starke Regenfälle unmittelbar vor dem Ereignis, sodass Kling diese Option lediglich als theoretische Möglichkeit anführt. Allmählich kommen die Forschenden mit den Mitteln ihrer Möglichkeiten an ihre Grenzen. Abschließend können sie nicht mit Gewissheit bestimmen, was der Auslöser für die Entgasung des Sees war. Wichtiger schätzt Kling daher die Erkenntnis ein, dass der See extrem nah an seiner maximalen Sättigung war und damit minimale vertikale Wasserbewegungen ausgereicht haben müssen, um den gewaltigen Prozess in Gang zu setzen. Die heutige Forschung geht davon aus, dass interne Wellen die plausibelste Begründung für den plötzlichen CO2-Ausstieg darstellten. Interne Wellen sind Unterwasserwellen, die an der Grenze zweier Wasserschichten mehrere Meter erreichen können, an der Oberfläche jedoch nicht zu sehen sind. Da die kritische Amplitude durch die starke Sättigung des Wassers sehr gering war, wird in der aktuellen Wissenschaft argumentiert, dass Unterwasserwellen von wenigen Zentimetern ausgereicht haben könnten, um das gespeicherte Kohlendioxid freizusetzen. Der Nyossee wurde also nicht über Nacht zur tödlichen Falle, sondern reicherte sein Tiefenwasser über Jahrzehnte, vielleicht sogar über Jahrhunderte hinweg, immer weiter mit Kohlendioxid an. Die Nacht des 21. August 1986 war deshalb nicht der Beginn der Katastrophe, sie war das verheerende Finale eines Prozesses, der bereits lange vor der Geburt seiner späteren Opfer begonnen hatte. Doch wie passen dazu die Berichte einiger Überlebender, die von explosionsartigen Geräuschen oder lautem Donnergrollen erzählten? Tatsächlich vermuteten einige Wissenschaftler in den ersten Tagen nach der Katastrophe, dass sich unter dem See eine vulkanische oder phreatische Explosion ereignet haben könnte. Ein solches Ereignis hätte durchaus ausgereicht, um ausreichend starke Unterwasserwellen auszulösen und damit die Entgasung des Sees in Gang zu setzen. Allerdings fanden sich weder im See selbst noch an den seismischen Messstationen Hinweise auf vulkanische Aktivitäten unmittelbar vor dem Unglück. Woher kamen also die vermeintlichen Explosionen? Die wahrscheinlichste Erklärung lautet heute: Die Menschen hörten keine Explosionen im eigentlichen Sinne. Sie hörten die Folgen der Entgasung selbst. Das gewaltige Grollen riesiger Gasblasen, die sich durch das Wasser nach oben arbeiteten. Das tosende Aufsteigen gewaltiger Gasfontänen und das Zusammenbrechen mächtiger Wassersäulen. Mehrere Zeugen berichteten zwar von Explosionen, doch je genauer die Wissenschaftler hinsahen, desto weniger fanden sie Hinweise auf eine tatsächliche Detonation. Vielleicht hörten die Menschen in jener Nacht also gar nicht die Ursache der Katastrophe, sondern die Katastrophe selbst, also den Moment, in dem der See begann, seinen über lange Zeit angestauten gasförmigen Inhalt freizusetzen. Außerdem steht noch die Frage im Raum, warum einige Überlebende von Gerüchen nach Schwefel und Schießpulver berichteten. Die Mediziner führen dies unter Berücksichtigung der Kohlendioxid-Theorie auf eine olfaktorische Halluzination zurück. Dabei nehmen die Betroffenen zumeist unangenehme Gerüche wahr, obwohl keine erkennbaren Quellen in der Umgebung vorhanden sind. Der erhöhte CO2-Gehalt im Blut bei einer Kohlendioxidvergiftung sorgt für eine Erweiterung der Blutgefäße im Gehirn, was zu Fehlsignalen führen kann. Das passt treffend zu den typischen Begleiterscheinungen einer CO2-Vergiftung wie Kopfschmerzen, Schwindel, Atemnot, Schweißausbrüche und Verwirrtheit, von denen die meisten Opfer berichteten. Für die Forschenden bleibt am Ende noch zu klären, ob die Färbung des Wassers in ein rostiges Rot die These der limnischen Eruption stützt oder widerlegt. Auch hier können die genommenen Wasserproben für Aufschluss sorgen. Im Wasser können große Mengen dreiwertiges Eisen, also Eisenatome, die drei Elektronen abgegeben haben, nachgewiesen werden. Das lässt die Forschenden schlussfolgern, dass dies die Reaktion von zweiwertigem Eisen mit Sauerstoff ist. Wie bei einem Brunnen, aus dem eisenhaltiges Grundwasser gepumpt wird, ist das abgepumpte Wasser zunächst klar, bis das im Wasser gelöste Eisen mit dem Sauerstoff der Luft reagiert. Das Wasser verändert seine Farbe zu Rot. Dasselbe Prinzip ist auf den Niossee anzuwenden, nur mit dem gesamten Tiefenwasser. Durch die Umwälzung des gesamten Wasservolumens während der Entgasung wurde das zuvor sauerstofffreie Tiefenwasser mit Sauerstoff angereichert. Das gelöste zweiwertige Eisen oxidiert zu dreiwertigem Eisen und färbt das Wasser rot. Für die Wissenschaftler ist das ein wichtiger Hinweis, dass das Oberflächenwasser tatsächlich aus der Tiefenschicht stammt. Es ist der sichtbare Beweis dafür, dass sich der gesamte See von unten nach oben einmal umgewälzt hat. Die Forschenden sind sich einig. Auch wenn der initiale Trigger nicht eindeutig rekonstruiert werden kann, ist klar, was am 21. August 1986 am Niossee geschehen ist. Über Jahre gespeicherte CO2-Vorkommen, die ganze Fußballstadien hätten füllen können, wurden durch eine vertikale Wasserbewegung gelöst. Eine Kettenreaktion wurde in Gang gesetzt, bei der das gesamte Tiefenwasser an die Seeoberfläche umgewälzt wurde. Durch den Druckabfall im Wasser wurden Unmengen an Kohlendioxid schlagartig freigesetzt. Sie schossen in Wasserfontänen und Stoßwellen aus dem See und bildeten eine Gaswolke, die mit enormer Geschwindigkeit den Berg hinunterrollte. Während der Niossee immer weiter Kohlendioxid freisetzte, floss das schwere Gas kontinuierlich talabwärts. An ihrer Spitze schob die Wolke die Umgebungsluft wie ein Schneepflug vor sich her. Gleichzeitig drängte von hinten immer neues Kohlendioxid nach. Dadurch blieb der Kopf der Wolke besonders dicht und hoch konzentriert, teilweise mit bis zu 50%iger CO2-Konzentration. Tödlich für alles, was mit ihr in Berührung kam. Da die Mengen des Kohlendioxids so gewaltig waren, konnte die Wolke über Flussläufe und Berghänge in bis zu 25 Kilometern Entfernung vordringen und besonders in Tälern und Senken ganze Dörfer restlos auslöschen. Nach einigen Stunden hatte sich die Kohlendioxidwolke so weit mit frischer Luft und Sauerstoff vermischt, dass die Konzentration unterhalb tödlicher Werte sank. Aus diesem Grund wurden Personen, die das Gebiet erst am nächsten Tag besuchen, wie zum Beispiel Emmanuel Ngumbi, nur kurzzeitig bewusstlos. Nach ca. 18 Stunden hatte sich die tödliche Wolke vom Niossee schließlich so weit mit frischem Sauerstoff aus der Umgebungsluft angereichert, dass keine Gefahr mehr für Leib und Leben bestand. Doch mit diesem Ergebnis ist die Arbeit der wissenschaftlichen Teams noch nicht ganz erledigt. Kameruns Regierung ist daran gelegen, weitere Vorfälle dieser Art zu verhindern. Minoru Kosakabe ist sich sicher, dass weiterhin Kohlendioxid magmatischen Ursprungs in den See strömt und vom See gespeichert wird. Es ist also nur eine Frage der Zeit, bis es zu einer weiteren Katastrophe kommt. Außerdem ist es sehr wahrscheinlich, dass auf dem vulkanischen Gürtel in Kamerun weitere Kraterseen die gleichen ungünstigen Voraussetzungen wie der Niossee bieten, um CO2 zu speichern und in tödlichen Explosionen freizusetzen. Einer davon, der Lake Monoun, ist bereits bekannt. In den folgenden Monaten reisen einige Wissenschaftler, darunter auch Kosakabe, in regelmäßigen Abständen zum Niossee, um ihre Arbeiten fortzusetzen. Kosakabe wird den See insgesamt über 40 Mal besuchen und Proben nehmen. Dabei zeigt sich, dass er Recht behält. Im Niossee sammeln sich jedes Jahr bis zu 5.500 Tonnen CO2 an. Fachleute verschiedener Disziplinen überlegen nun, wie eine erneute Katastrophe verhindert werden kann. Eine der Ideen ist, die Gelegenheit des evakuierten Gebiets zu nutzen und eine Bombe in den See zu werfen, um sämtliche gespeicherte Gasvorkommen jetzt freizusetzen, wo die ganze Region verlassen ist. Diese Idee wird jedoch schnell als zu gefährlich und unberechenbar eingestuft und verworfen. Ein anderer Vorschlag sieht vor, große Mengen Kalk in den See zu kippen, um das Gas zu binden. Diese Methode stellt sich jedoch als zu kostenintensiv heraus. Andere Wissenschaftler schlagen vor, Tunnel ins Seebett zu bohren, um das gasgeladene Tiefenwasser in tiefere Erdschichten abzulassen. Doch auch dieses Vorhaben wird von vornherein als viel zu kostspielig empfunden. Die Frage bleibt also bestehen: Wie entleert man einen 200 Meter tiefen, mit CO2 geladenen See, ohne eine neue Katastrophe auszulösen? An der Lösung dieses Rätsels ist der französische Wissenschaftler Michel Halbwachs maßgeblich beteiligt. Mit seinem Team entwickelt er ein Modell eines Entgasungsrohres, welches das CO2 kontinuierlich aus dem See in die Luft ableiten soll. Der Prototyp eines solchen Rohrs wird 1990 getestet. Doch ist es zu klein, um eine nachhaltige Wirkung zu erzielen. Demgegenüber stehen Bedenken, dass die Durchmischung der Wasserschichten durch ein dickeres Rohr erneut eine massive Entgasung auslösen könnte. 1992 und 1995 werden dennoch größere Rohre getestet und liefern, wie zu erwarten, vielversprechendere Ergebnisse. Sie gelten als Machbarkeitsbeweis zur Durchführung einer risikofreien Entgasung gefährlicher Seen. Doch dann geht das Geld aus und das Projekt liegt brach. Erst 1999 gibt die US-amerikanische Katastrophenschutzbehörde, OFDA, auf Drängen von Kosakabe und Kling $433.000 frei, um eine permanente Entgasungsanlage nach Vorbild von Michel Halbwachs in Betrieb zu nehmen. Die Technik, die später tausende Menschen rund um den Niossee schützen sollte, wurde zunächst am kleineren Monoun-See erprobt. Erst nachdem sie sich dort bewährt hatte, wagte Michel Halbwachs den entscheidenden Schritt: die Installation des ersten permanenten Entgasungsrohrs im Niossee. Am 31. Januar 2001 wird ein Rohr mit 15 cm Durchmesser an einem Floß befestigt und bis in die Tiefwasserschicht des Sees hinabgelassen. Wissenschaftler verschiedenster Nationen haben sich für dieses Unterfangen auf einer höher gelegenen Klippe am Rande des Sees versammelt. Das kamerunische Militär hat große Vorräte an Sauerstoff in Druckluftflaschen bereitgestellt. Auch wenn durch die physikalischen Modellrechnungen eine kontrollierte Entgasung sicher scheint, wollen die Menschen kein Risiko eingehen. Halbwachs zählt einen kurzen Countdown herunter. Dann drückt er den Knopf der Fernbedienung, die eine Pumpe startet. Die Pumpe saugt Tiefenwasser in das Rohr und dieselbe physikalische Kettenreaktion wie vor 15 Jahren wird ausgelöst, nur dieses Mal kontrolliert. Tiefenwasser steigt auf, Der Druck sinkt, CO2 löst sich, Blasen entstehen. Das Wasser wird leichter, steigt schneller auf, noch mehr CO2 löst sich und steigt explosiv an die Oberfläche. Aus dem Rohr schießt eine 45 Meter hohe Fontäne aus Wasser und Kohlendioxid mit über 320 km/h empor. Als Reaktion hallt Jubel von der Klippe über das Wasser. Heute sorgen 3 Entsorgungsrohre dafür, dass kontinuierlich CO2-reiches Tiefenwasser an die Oberfläche gelangt. Aus diesen entweicht das Kohlendioxid kontrolliert in kleinen Mengen, was verhindert, dass sich der Nyossee erneut einer kritischen Sättigung annähert. Die Wissenschaftler lösten das Problem letztendlich also nicht, indem sie den See versiegelten oder gar vernichteten, sondern indem sie sich exakt dieselbe Physik zu Nutzen machten, die damals die Katastrophe verursacht hatte. Auch der Mununsee wurde 2003 mit Entgasungsrohren versehen, die nach Angaben von Michel Halbwachs den See Ende 2009 vollständig entgast hatten. Die Installation der Entgasungsanlage gestaltete sich trotz der Erfolge am Nyossee jedoch nicht bedenkenlos. Besonders innerhalb der Bevölkerung, die um den Monun lebte, machten sich Sorgen breit. Als Kusakabe mit seinem Team mit den Vorbereitungen zur Installation begann, kamen die Einheimischen aus dem Dorf Nyindun zu ihnen. Menschen können Maschinen bauen, aber Maschinen können die Menschen betrügen, erklärte der Dorfälteste Mama Nguhu. Am nächsten Morgen versammelte sich eine Menschenmenge am Ufer des Sees. Sie bereiteten eine Zeremonie vor. Für sie war der Mununsee nicht einfach ein Kratersee. Er war ein Ort, der die heiligen Geister ihrer Ahnen beherbergte. Bevor Menschen mit ihrer Technik in den See eingreifen würden, wollten sie mit den Ahnen kommunizieren und um einen sicheren Ausgang der Operation bitten. Zu Beginn der Zeremonie schlägt der Dorfälteste einen hölzernen Gong und ruft damit die Vorfahren an. Die Menschen sprechen verschiedene Gebete und rezitieren schamanische Formeln. Fischer rudern auf den See hinaus und besänftigen die Geister mit Opfergaben. Früchte, Salz und Palmöl werden in den dunklen Fluten versenkt. Am Ende des Rituals wird ein Widder zum See geführt, geopfert und das Wasser mit seinem Blut getränkt. Auch das Wissenschaftsteam nimmt an der Zeremonie teil und wird, wie es die Gastfreundschaft verlangt, zum anschließenden Festessen eingeladen. Besonders bemerkenswert ist dabei jedoch ein Widerspruch, der den Beteiligten vermutlich kaum bewusst gewesen sein dürfte. Während die Dorfbewohner Opfergaben direkt ins Wasser warfen, vermuteten einige Wissenschaftler zu diesem Zeitpunkt noch, dass möglicherweise bereits kleinste Störungen des Sees, etwa Unterwasserwellen oder Erschütterungen, eine erneute Entgasung auslösen könnten. Aus naturwissenschaftlicher Sicht war jeder Eingriff in den See also mit einer gewissen Unsicherheit und potenzieller Gefahr verbunden. Aus Sicht der Einheimischen dagegen bestand die eigentliche Gefahr jedoch nicht darin, das Wasser zu bewegen, sondern die Geister des Sees zu verärgern. Nach 4 Stunden erklären die Schamanen die Zeremonie für abgeschlossen und teilen mit, dass die Ahnen mit der Installation der Entgasungsrohre einverstanden seien. Daraufhin beginnen die Forschenden mit ihrer Arbeit. Doch endet diese Geschichte bei all ihren Errungenschaften und wissenschaftlichen Erfolgen bedauerlicherweise nicht mit einem Happy End. Am Ende leben noch immer tausende Menschen in den geflüchteten Lagern, die von Kameruns Regierung zur Evakuierung 86 aufgebaut wurden. Etliche Menschen waren ihrer Lebensgrundlage beraubt und konnten sich durch fehlende Landflächen oder Ressourcen in den Lagern keine neue Existenzen aufbauen. Nur wenige Einzelne konnten nach diesem Schicksalsschlag ihr Leben wieder auf erfolgreichere Bahnen lenken. Die damals 12-jährige Mercy B. war während der Katastrophe am Nyossee mit Geld im Wert von ca. $100 auf dem Weg nach Wum, um Vorräte für ihre 21-köpfige Familie zu kaufen. Ihre gesamte Familie kam bei der Katastrophe ums Leben. Mercy erhielt ihre $100 zurück, als sie die Vorräte zurückgab, die sie jetzt nicht mehr benötigte, und sparte das Geld. Heute ist sie die Inhaberin des Lake Near Survival Good Faith Club, einem kleinen Restaurant in Wum, in dem kaltes Bier und die besten gegrillten Makrelen der Region serviert werden. Die Region unmittelbar um den Lake Nyos ist seit Jahrzehnten so gut wie ausgestorben. Fast alle Menschen, die nicht aus eigenem Antrieb geflohen sind, wurden vom kamerunischen Militär ausgeflogen und zu großen Teilen in die Geflüchtetencamps gebracht, sofern sie nicht bei Verwandten oder Bekannten unterkommen konnten. Die Höfe, Weiler und Dörfer um den See wurden längst von der Natur zurückerobert. Am Rand der unbefestigten Straßen, die über die Jahre deutlich schmaler geworden oder komplett unter der Vegetation verschwunden sind, sind die Behausungen der ehemaligen Bewohner nur noch an den Resten ihrer Fundamente zu erkennen. Viele der Lehmhütten sind komplett verschwunden, als hätte es sie nie gegeben. Dort, wo früher Gärten lagen, in denen die Menschen ihre Nahrung anbauten, erinnern nun nur noch vereinzelte Obstbäume an die Familien, die hier einst lebten. Der Rest wird von wildem Elefantengras, Farnen und Sträuchern überwuchert. Viele menschliche Strukturen hat sich die Natur vollends wieder zu eigen gemacht. Das, was die Menschen vor hunderten Jahren von der Natur im Schweiße ihres Angesichts nahmen, ist nun wieder ein Teil von ihr. In der Mitte des unteren Dorfes Nios, dort, wo früher der Marktplatz lag, liegt jetzt nur noch ein Haufen verrottende Schuhe. Sie erinnern an all die Toten, die in den Tagen kurz nach der explosiven Entgasung des Sees vom Militär in Massengräbern beerdigt wurden. Auch wenn diese Maßnahme in der Situation notwendig war, bedeutet sie noch heute einen gewaltigen Verlust für die Überlebenden. Normalerweise begrub das Volk ihre Toten dicht an ihren Wohnstätten, um ihnen Nahrung darzubieten, Ratschläge und Weisheiten zu erbitten und Trost aus ihrer Nähe zu ziehen. Diese nahe persönliche Beziehung zu ihren Toten, eine empathische Ahnenkultur, ist für viele Überlebende mit dem Unglück verloren gegangen, als tausende Menschen anonym in provisorisch ausgehobenen Gruben verscharrt wurden. Doch nicht alle Menschen sind aus der Region verschwunden. Im weiteren Umkreis um das ehemalige Katastrophengebiet sind neue Dörfer entstanden. Auch Ephraim lebt weiterhin am Nios-See. Die Verantwortlichen erlaubten ihm, sein Haus über dem See aufgrund der erhöhten Lage weiterhin zu bewohnen. Seine Familie besteht mittlerweile aus 15 Personen. Er und seine Frau kümmerten sich nach der Katastrophe nicht nur um ihre 4 eigenen Kinder, sondern nahmen auch die 11 Kinder von Ephraims Onkel auf, die am Tag des Unglücks alle zu Waisen geworden waren. Ephraim unterstützte lange Zeit die immer wiederkehrenden Forschenden, indem er Wasserstände maß und Ausrüstungen und Geräte überwachte. Diese Tätigkeiten erhöhten sein Einkommen so weit, dass er seine jetzt 15-köpfige Familie ernähren kann. Mercy B. und Ephraim Shays Geschichten gehören zu den wenigen, die am Ende doch gut ausgegangen sind. Viele Menschen, die Teil der Katastrophe waren, hatten weniger Glück. Und möglicherweise wird es irgendwann, irgendwo auf dieser Welt, Millionen weitere treffen. Auf der anderen Seite des Landes liegt ein See, der 1700 Mal größer ist als der Nios-See. An seinen Ufern leben Millionen von Menschen. Im tiefen Wasser dieses riesigen Sees mit dem Namen Kivo sind bis zu 300 Kubikkilometer Kohlendioxid gelöst. Das ist circa das 250-fache Volumen dessen, was im Nios-See 1986 freigesetzt wurde. Zusätzlich sind im Kivo gewaltige Mengen Methan gelöst, die bei einer limnischen Eruption ebenfalls freigesetzt werden würden. Ein Teil dieser Gase wird industriell zur Energiegewinnung gefördert, eine Maßnahme, die gleichzeitig auch das Risiko einer unkontrollierten Gasfreisetzung verringert. Jedoch ist in wissenschaftlichen Kreisen stark umstritten, ob dies eine ausreichende Maßnahme darstellt, um eine unkontrollierte Entgasung des Sees zu verhindern. Mehrere wissenschaftliche Instanzen kontrollieren die Werte des Sees rund um die Uhr, um im Falle von kritischen Werten die Bevölkerung warnen zu können. Ob das ausreicht, um kurzfristig ein Gebiet mit einer Bevölkerungszahl wie Hamburg, Paris oder Wien zu evakuieren, steht jedoch in den Sternen. Heute zählt der Kivu-See zu den gefährlichsten Seen der Welt und es bleibt ungewiss, ob oder wann er die Menschen an seinen Ufern das Leben kosten wird.
Also, erstmal finde ich, ich war so berührt insgesamt von dieser Geschichte.
Mhm.
Ich finde es immer so krass, wenn Katastrophen passieren, dass irgendwie aus aller Herren Länder Leute kommen und versuchen, das zu klären.
Ja.
Und versuchen, eine Lösung zu schaffen.
Mhm.
Und das nächste Auftauchen so einer Katastrophe, das Auftreten so einer Katastrophe zu verhindern. Wie da Wissenschaft und Hilfsorganisationen Hand in Hand gearbeitet haben.
Auch so Länder und Kontinente übergreifend.
Total, wirklich aus allen Ländern gefühlt irgendwie. Also wirklich so von überall, völlig ohne Grenzen so. Und natürlich ist es eine furchtbare Tragödie. Mein Gott. Also
ich wusste, um ehrlich zu sein, bevor ich von dieser Katastrophe gehört habe, überhaupt nicht, dass das geht.
Ja, ja,
dass
total.
Von heute auf morgen einfach so ein ganzer Landstrich, also alles Leben auf einem ganzen Landstrich ausgelöscht werden kann, weil irgendein See umgekippt ist.
Ich finde es auch krass. Ja, der ist ja nicht umgekippt in dem Sinne. Das Ökosystem ist ja nicht
kaputt gegangen. Also ich meine umgekippt im Sinne von, dass sich die Wassermassen einmal durchmischt haben.
Ja, genau. Das fand ich schon, also das finde ich auch so krass.
Ich muss auch sagen, der Vorfall an sich ist super grausam.
Super grausam.
Aber alles um diese Geschichte herum ist irgendwie wahnsinnig herzig.
Total.
Irgendwie auch, da treffen ja auch krasse Kulturunterschiede aufeinander.
Ja, das genau. Das wollte ich auch noch sagen. Das hat mich auch so berührt. Dieses Gefühl von, also ich meine, wir wissen, dass es auf der Welt diverse Gruppen von Menschen gibt, Staatsorganisationen quasi und Tribes und so, die noch unberührt sind und die immer darunter leiden, wenn der Westen kommt, sag ich jetzt einfach mal, und ihre Kultur überbügelt.
Mhm.
So, du weißt, ihr alle wisst, was ich von Religion halte. Das mal ganz außen vor. Dieses Gefühl, was aufkommt, wenn du spürst, in diesem Fall haben die Wissenschaftler trotz der Bedenken die Menschen machen lassen.
Ja, weil sie wussten, was für eine Bedeutung das für sie hat.
Was für eine Bedeutung das für sie hat.
So keiner hat den anderen übertölpelt.
Das fand ich bemerkenswert.
Mhm.
Das fand ich bemerkenswert. Weil die hätten auch sagen können, das können wir alles nicht machen. Das können wir nicht machen.
Ja.
Vergesst euer Hirngespinst.
Beide
so, ne?
Seiten hätten sagen können, das können wir alles nicht machen.
Also
das ist sowohl
richtig.
Die Wissenschaftler.
Natürlich, natürlich. Ja. Ich meine, jetzt waren aber die Leute da ja so unter Druck. Sie hatten ja im Grunde keine andere Wahl, es sei denn, sie wollten riskieren, dass sowas nochmal passiert.
Ja.
Also das, was ja begriffen wurde auf jeden Fall, ist ja, ja.
Da ist aber auch seitens der Bewohner, also die müssen ja auch sehr offen gewesen sein für die wissenschaftliche Erklärung.
Beide.
Weil wie viele Völker hätten gesagt, nein, das war das, die Geister, die Armen waren
wütend. So wie ich das salopp gesagt habe am Anfang.
Genau.
Genau, das ist das Ding. Auf beiden Seiten war so ein Verständnis und eine Offenheit für die jeweils andere Seite da.
Mhm.
Und das finde ich total bemerkenswert. Ich habe damit überhaupt nicht gerechnet.
Mhm.
Also es hat mich richtig gehend überrascht, dass die Menschen gesagt haben, wir beziehen euch in unser Ritual mit ein und ihr dürft auch hier sein und das ist in Ordnung so.
Mhm.
Und ihr dürft das auch machen, was notwendig ist, weil wir offen dafür sind, dass es vielleicht nicht nur unsere Ahnen waren.
Ja.
So. Und auf der anderen Seite die Wissenschaftler, die eben gesagt haben, wir respektieren euer Glaubenssystem und interagieren mit euch. So wie es für euch wichtig und richtig ist, weil wir euch eben nicht übertölpeln wollen, wie du gerade so schön gesagt hast, finde ich so bemerkenswert.
Mhm.
Finde ich so bemerkenswert.
Das ist ein richtiges Positivbeispiel.
Und auch so berührend einfach, wirklich. Das fand ich wirklich sehr, sehr schön.
Mhm.
Ich habe noch Fragen.
Okay, ich hoffe, ich kann sie beantworten. Es ist halt sehr
das
naturwissenschaftlich.
Ist super schwierig, ja genau. Also ich
bin kein Experte, ich kann nur lesen.
Das fand ich, war gut und nachvollziehbar. Ich schwöre dir aber, mein Gehirn ist ja bei solchen Sachen wie ein Sieb. Ich habe es übermorgen vergessen. Ne?
Okay.
Also safe. Aber ich habe mich gefragt, diese olfaktorischen Halluzinationen, ist doch trotzdem interessant, dass alle die gleichen hatten?
Das dachte ich mir auch so. Ja, es kann eine olfaktorische Halluzination gewesen sein, aber wild, dass alle, ich meine gut, ein übler Geruch, dann ist Schwefel vielleicht recht naheliegend.
Ja.
Auf der anderen Seite musste ich aber auch daran denken, es gibt, also man sagt zum Beispiel, wenn dein, es gibt ja so, wenn du wenn der Körper irgendwelche Stoffe krass ausschüttet, dass du auf einmal was schmeckst. Zum Beispiel bei Adrenalin, das ist, glaube ich, Eisen.
Ja.
Aber mir wäre jetzt nicht bekannt, welche körperliche Reaktion dich Schwefel riechen lässt.
Ja, aber das kann ja, ja gut, okay. Ja, das wäre ja vielleicht dann nochmal so eine neurologische Frage irgendwie. Aber das ist mir auf jeden Fall aufgefallen. Das wollte ich zumindest mal kurz ansprechen.
Ja.
Auch spannend ist, warum einige überlebt haben und andere nicht. Warum sind die meisten gestorben? Warum hat zum Beispiel Ephraim mit seiner gesamten Familie, also mit Frau und Kindern, das Unglück überlebt?
Gut, weil er weit oben lebte. Aber spannend ist es bei seiner Halima Freundin.
Ja auch. Die wohnt ja nebenan. Und, also wenn ich es richtig verstanden habe, sind die ja Nachbarn gewesen.
Ja, also weiter unten. Sie lebte.
Ach so.
Nachbarn ist, glaube ich, ein dehnbarer Begriff, wenn man, also das ist wahrscheinlich das nächste Haus, aber das nächste Haus ist
dann auch noch ein Stück weit
ist
weg.
Ein Stück weit den Hang
runter. Aber sie
runter.
Hat ja zum Beispiel trotzdem überlebt und der
genau,
Rest
und ihre
ihrer Familie nicht.
Man weiß natürlich nicht genau, wo sie sich aufgehalten hat, als das passiert ist, aber vielleicht hat sie einfach mordsmäßiges Glück gehabt.
Das ist das. Ich denke auch manchmal, Regeln sind ja auch da, um Ausnahmen hervorzubringen. Also auch bei körperlichen Reaktionen gibt es ja immer so das Gros, anhand dessen dann auch Wissenschaft und Erkenntnis gewonnen wird.
Mm.
Und dann gibt es eben immer noch Leute, die trotzen Dingen aus Gründen.
Es gibt auch Zebras.
Genau.
Die halt ganz.
Und dann ist es wirklich ein Zebra und nicht ein Pferd.
Genau. Ja. Ja, oder ein Zebra mit einer Pferdeerkrankung, aber es hat halt ganz untypische Symptome oder so. Sowas gibt's ja auch, dass Symptome voneinander abweichen können. Ich glaube, das ist dann wieder diese sehr konstante Variable im Leben. Warum hat es die einen getroffen, die anderen nicht? Glück, Schicksal, Auslese, was weiß ich, schimpf es, wie du willst. Ja. So, ich glaube, ja.
Fand ich aber auch irgendwie spannend und vor allem, weil das ja offenbar nicht so untersucht wurde oder zumindest jetzt aus der Folge nicht hervorgegangen ist, dachte ich, vielleicht hast du da sogar noch eine Antwort drauf oder so.
Ich
vielleicht
glaub,
ist auch das eine physiologisch-neurologische, chemische, physikalische
Frage. Also klar, es ist hat natürlich Benefits, wenn du an sich sehr gesund bist, wenn du wahrscheinlich eine gute Sauerstoffsättigung im Blut hast, dann kannst du das wahrscheinlich auch eher.
Dann alte und Kinder wahrscheinlich.
Genau, Kinder, alte Menschen. Warum haben manche Leute Long-Covid gekriegt und andere nicht? Und für andere war es ein Schnupfen.
Ja,
da
gibt
es ja auch keine.
Das stimmt.
So, ja, man kann grob sagen, Kinder und Alte sind gefährdeter.
Frauen,
Kranke, ne, also Leute, die vorher krank sind, aber trotzdem. Hast du, also du kannst, glaube ich, 10 gleich alte, gesunde Frauen nebeneinander stellen. Die einen.
Und eine kriegt Long-Covid und die anderen halt nicht.
Genau.
Ja.
Und für die eine war Covid wie eine leichte Erkältung, für die andere wie eine schwere Grippe und die wieder andere lag im Krankenhaus.
Ja.
So,
Dann habe ich mich noch gefragt, vielleicht ist es jetzt auch eine blöde Frage, weil vielleicht ist das auch irgendwie daraus hervorgegangen, aber irgendwie habe ich es nicht so aufgeschnappt. Kann das in jedem See passieren?
Nein, ich glaube, also wie ich das verstanden habe, dieses Kohlendioxid muss ja irgendwie da reinkommen.
Genau.
Und dafür,
aber der Erdmantel ist ja unter jedem See.
Ja, ja, aber blubbert der in jeden See rein? Also es kommt darauf an, glaube ich, wo irgendwelche Spalten und Risse.
Also eher doch Vulkan.
Ja,
sehen.
Genau, weil dadurch hast du diese Anreicherung. Dann muss es eben ein See sein, der nicht diese Vermischung macht.
Und der vor allem nicht diese lange Nicht-Vermischung macht.
Genau.
Ja.
Weil eigentlich, wie gesagt, alle Seen atmen normalerweise.
Ja.
Aber es gibt eben auch einige wenige, die es nicht tun.
Die
was
stehen
ja,
dann so lange still, bis dann.
Was ja auch sehr krass mit den Witterungen zusammenhängt.
Ja.
Also hier allein geht das ja schon nicht, weil wir Sommer und Winter haben.
Richtig.
Und dadurch vermengen sich schon wieder die Wasserschichten.
Ja, richtig.
Ja. Es ist auch wild. Es ist für mich immer wieder unbegreiflich, also wie ausbalanciert und ausgeklügelt und doch irgendwie auch fragil, dass dieses Natursystem ist einfach. Mhm. Also, dass irgendwie alle, so ein See ist ein eigener Organismus und was der alles so macht. Weißt
Total.
Du, man guckt so tagsüber auf den See und denkt sich, also dieser Ephraim ist hier wahrscheinlich jeden Tag dran vorbeigelaufen.
Natürlich.
Und der See lag einfach da, wie er es immer tat.
Ja.
Aber der hat voll sein
Ding gemacht.
Oder ja. Unsere Seen hier machen, ja. der Neossee hat nicht so sein Ding gemacht. Ja. Also er hat ein anderes Ding gemacht. Unsere Seen machen hier voll ihr Ding. Wälzen Wasserschichten und so.
Ja, ist irre, ne? Ökosysteme.
Ja, das ist schon
wild.
Er ist halt wie so ein, wie der Organismus, die Lebensform oder der Organismus Mensch irgendwie. Ja. Es ist so ganz viel darin los.
Ja.
Und ich fand dieses Ausgangsszenario einfach, wie gesagt, so unvorstellbar abgefahren.
Das ist wie wirklich so heftig.
Stell mal vor, du denkst ja, du bist in einem Film.
Ja, total.
Du stehst auf und so auch, wie kannst du dir vorstellen, wie abgefahren diese Atmosphäre ist? Ja, so kein so Vogel, ruhig.
Und das merkst
keine
du schon.
Insekten.
Du merkst schon, es ist was off.
Irgendwas
du merkst
ist anders,
schon,
genau.
Du stehst auf und es ist, die Atmosphäre ist komplett anders, weil sämtliche Geräusche fehlen, die sonst da sind. Du hast schon ein komisches Gefühl. Ich stell's mir wirklich so vor, dass du direkt mit so einem flauen Gefühl aufstehst, weil du denkst, irgendwas stimmt hier nicht.
Ja. Ich hatte auch erwähnt, dass das Ephraim irgendwie in dieser Nacht von den Stimmen seiner Ahnen geträumt hat. Tatsächlich waren das aber die Laute der Sterbenden. Ja, so, also da auch das, ne, wurde unterbewusst irgendwie registriert. Das ist halt schon Wahnsinn.
Ja.
Krass, dass das passiert ist.
So
und
die Tiere dann.
Ja.
Dann trittst du vor die Tür und siehst einfach 400 tote Tiere.
Ich finde das halt richtig gespenstisch. Ja, das wirkt auf mich wie so ein Alien-Apokalypsen-Film, keine Ahnung.
Und das ist zum Beispiel auch sowas, wo ich sagen muss, ich kann ja so nachvollziehen. Ich meine, wir hatten jetzt schon 1986, das heißt, die gesamte Wissenschaft der Welt ist ausgerückt, um dieses Phänomen zu untersuchen. Ne? Mhm. Aber es ist so nachvollziehbar, oder? Dass in Zeiten, wo Wissenschaft noch nicht da war, dass alles so auf den Zorn Gottes oder der jeweiligen Glaubensform irgendwie zurückgeführt wurde.
Ja, weil du
wurde.
Absolut keine andere Erklärung
absolut
hast.
Absolut nicht, hattest du nicht. Und ich kann das so verstehen, weil das ist ja genau, wir machen es jetzt in True Mystery so.
Ja.
Wir machen es in True Mystery, weil
eigentlich True Nature.
Weil es ja wirklich so unfassbar ist. Du denkst doch, das ist so der Anfang der Apokalypse so.
Ja.
Keine Ahnung, die Plagen. Jetzt geht's los.
Genau.
So, jetzt ist, wie du gesagt hast, Ephraim hat gedacht, das ist der letzte Tag der Erde.
Das ist Ende der Welt, ja.
Genau.
Ja, ganz verrückt. Übrigens finde ich, bin gerade noch unschlüssig. Ich hatte dich ja nach dem Einstieg in den Fall gefragt, was du glaubst, was passiert ist.
Ja.
Du warst so nah dran.
Ja.
Das meinst du, Spoiler zu viel? weil wenn dann können wir jetzt deine abspielen, was du mir mit nach der Einführung gesagt hast, was du geglaubt hast, was passiert ist.
Also ich glaube, dadurch, dass für mich halt nicht klar war, warum haben die Leute überlebt, warum haben die Leute nicht überlebt.
Weil du noch viele Fragen
hattest.
Ich hatte
schon viele Fragen, die mich auch in meiner Theorie nicht mehr bestärkt haben.
Aber du hast den See verdächtigt.
Und ich hatte, aber das glaube ich tun alle.
Okay.
Weil ja auch diese Gaswolke aufsteigt.
Ja, stimmt.
Ich glaube, also jetzt, ich bin ja jetzt auch ehrlicherweise wirklich nicht die allgemein gebildetste Person der Welt. Wirklich, wirklich nicht. Deswegen weiß ich nicht, ob das irgendwas war, was in meinem Kopf geschlummert hat. Manchmal passiert das ja, dass so irgendwelche Gedanken aus den Hirnwindungen kriegen. Plötzlich weiß ich irgendwas. Oder ob das wirklich so zu basic
Knowledge
gehört, das zu wissen, dass es Gase gibt, die freigesetzt werden können. Oder ob es daran liegt, dass ich Der Schwarm gelesen habe vor 15 Jahren. Ich habe keine Ahnung.
Aber es ist auch eine interessante, also wir werden es erfahren. Schreibt uns gerne mal in die Kommentare, ob das für euch ein bekanntes Phänomen war oder was ihr gedacht habt, was es war. Und genau, nehmt uns mit in eure Gedankenwelt dazu oder in euren Denkprozess.
Genau, und ob das so ein Relikt aus, habe ich irgendwo mal gehört und ist mir jetzt irgendwie aus dem Hirn gekrochen. Oder weiß man einfach so? Das würde mich auch interessieren.
Ja,
genau. Naja, aber ich war ja auch falsch mit den Algen und so, weil ich habe ja gedacht, der See wäre gekippt und deswegen hätten quasi sich Algen gebildet oder so. Aber es sieht ja auch wirklich, wenn man die Bilder sieht, es sieht ja wirklich genau rostrot aus. Es sieht wirklich nach diesem Eisen.
Ja.
Es sieht wirklich nach Rost aus. Ja. Das fand ich auch irre mit diesen Eisenverbindungen.
Das ist ja auch so wild. Stell mal vor, du hast von Wissenschaft keine Ahnung und dann trittst du raus und dieser immer blaue See ist auf einmal rot.
Ja, Mann.
So, hey, das muss ja Hexerei sein.
Ja, genau.
Dann Gleichzeitig finde ich Wissenschaft halt auch einfach schon crazy.
Ja.
Dass wir einfach sowas irgendwann mal rausgefunden haben aus
total
nichts.
Ja, Menschen sind schon krass. Und auch manche, das ja. Nochmal, da auch nochmal, ich habe so richtig diese Folge. Du weißt ja, ich bin überhaupt gar keine große Menschenfreundin, ne? Ich habe ja ein großes Misstrauen generell in alles und jeden. Was da passiert ist mit dieser gegenseitigen Achtung, mit diesen unglaublichen Hilfen, die da von überall gekommen sind, hat ein kleines bisschen auch meinen Glauben in die Menschheit.
Hat ein bisschen was geheilt.
Total.
Ne?
Muss ich wirklich sagen. Ich weiß nicht, ob vielleicht ich das jetzt überdramatisch bin. Aber
immer mal sowas machen.
Mir total gut getan jetzt.
Als Ausgleich.
Ja.
Dass man, weil sonst ist man immer sehr bei allem Negativen. Mhm. Und sowas passiert halt auch.
Ja, total. Mhm. Und trotzdem auch da nochmal ein abschließendes Wort zu, diese Menschen tun mir einfach so aus der Seele leid. Es ist so richtig, es tut mir so weh. Auch, dass sich eben einfach viele davon nachhaltig nicht mehr erholt haben, ne?
Ja.
So, das ist echt heftig. Umso schöner, die zwei schönen Beispiele zu hören, aber ja, man muss sich mal überlegen. 2000 Leute sind gestorben, die haben in großen Familien zusammengelebt. Das heißt aber, keine Ahnung, lass es mal 10 Leute im Durchschnitt gewesen sein oder so, die pro Familie gelebt haben. Da haben, keine Ahnung, 200 Leute im Zweifel, wenn davon jeweils einer überlebt hat oder so, macht diese Rechnung Sinn? Ich glaube ungefähr.
Frag mich nicht zu Rechnungen.
Nee, aber 200 mal 10 ist doch 2000.
Ja.
Und wenn 2000 Menschen gestorben sind und durchschnittlich, sagen wir mal, einer aus jeder Familie überlebt hat oder so, müssten ja 200 Leute um ihre Liebsten trauern und 200 Leute um ihre Existenzen trauern und um alles trauern, was sie verloren haben und nicht wieder auf die Beine kommen. Und dann sind das zwei Beispiele, von denen wir wissen, von 200 Menschen, die überhaupt in ihrem Leben wieder auf die Kette kriegen konnten unter den gegebenen Umständen. Und das finde ich ganz furchtbar.
Ja. Und halt auch das, also trotzdem hat es diese Region ja nachhaltig geprägt. Also Dörfer sind, natürlich sind auch neue Dörfer entstanden, aber das, was früher mal da war, ist nicht mehr da, weil eben die Leute alles verloren hatten und das sie für sie auch keinen Vorteil mehr gehabt hätte, in ihr altes Leben zurückzukehren, weil da war einfach nichts mehr. So, weil du halt deine komplette Existenzgrundlage verloren hast.
Ja.
Also.
Oh, ich fand das auch krass. Dann auch nochmal, die haben ja dann diese Pumpe installiert und dann hat man ja gesehen, mit welcher Wucht dieses Wasser, was immer leichter wird, durch diese Rohre geschossen ist. Ne? Mit welcher Wucht auch diese Überspülungen stattgefunden haben.
Ja, das fand ich auch noch crazy, wo ich dann auf einmal bis zu 80 Meter Höhe irgendwelche Überschwemmungen, also auch wirklich wie viel Wumms da, also da muss ja richtig Bewegung auf einmal im Wasser gewesen sein.
Das ist so krass, wirklich. Da denke ich auch so, boah, das ist jetzt vielleicht blöd, aber das würde ich gern mal sehen. Also so, ich bin so, neugierig,
Naturgewalt,
wie das aussieht,
ne? Das finde ich halt krass. Scheinbar stand da keiner, gut, es war auch nachts, ne? Ja, dann ist auch dunkel, dann siehst du es eh nicht. Aber ja, das hat jemand in dieser, also konnte man dieses Phänomen schon mal filmen oder beobachten? Muss ich mal.
Ja, aber 1986 in einem Gebiet, wo die Leute mehr oder weniger von der Hand in den Mund und so gelebt haben, da wird ja kein, also da hat
keiner
Interesse
ein
an der Kamera.
Gehalten.
Genau, ja.
So, nee, das meine, aber ich meine, sowas wird ja immer mal wieder passieren, auch bei kleineren Seen, denke ich.
Ja.
Ich, also. Weiß nicht.
Oh Gott, das nächste Rabbit Hole. Jetzt bin ich gerade raus aus dieser Storm Chaser Nummer.
Ach, du warst in der Storm Chaser Nummer drin.
Ja.
Um ehrlich zu sein, hatte ich voll die Bedenken, dass auch gerade beim Lesen dachte ich mir die ganze Zeit so, werd fertig, weil ich dachte so, boah, ich hatte halt Sorge, dass ich dich zu Tode langweile mit den ganzen naturwissenschaftlichen Sachen.
Nee, Langeweile ist da bei mir nicht das Thema, sondern absolutes Vergessen. Also
nee, das ist nicht schlimm.
So, ich bin in dem Moment
aber
immer gerne dabei.
Ja.
Ist ähnlich wie bei der Wirtschaftskriminalität, wobei ich mir da sehr wohl gemerkt habe, dass bei einem Niedergang der Wirtschaftskriminalität wir eine große Wirtschaftskrise zu erwarten hätten. Das ist mir hängen geblieben. Aber
nicht
so,
eine große, die größte.
Ja, so Zahlen, Wirtschaftsfakten, irgendwie Naturwissenschaft,
Finanz,
Physik.
Bro-Welt.
Ja, genau. Also alles, was so irgendwie mit Zahlen und mit so Erklärungen für Phänomene.
Ja, was halt erstmal keine krasse emotionale Verknüpfung
genau,
hat.
Genau, dann bin ich immer, also dann in dem Moment finde ich es toll und höre gerne zu und versuche das auch irgendwie zu begreifen. Aber ich schwöre dir, fragst du mich nächste Woche nochmal, wird mein Hirn sein wie die Wüste Gobi? Ja.
Egal.
Naja.
Aber du weißt, dass es dieses Happening gab, dass es passiert ist und das reicht ja auch vollkommen.
Das ist richtig.
Wir schreiben ja keinen Test.
Mensch, Gott sei Dank. Okay.
Ja.
Ja. Vielen Dank. Das war auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende Folge und ganz anders als sonst.
Total. Ich musste an Gloria Ramirez denken.
Mhm.
Erzähl ich Mist? Nein, so hieß sie.
Ja. Du meinst dieses Medium?
Nein.
Dann
erzähle ich doch Mist.
Nee, vielleicht bin ich auch falsch, weil ich vergesse auch
die
Namen.
Die Toxic Lady.
Ja, aber hieß, doch kann sein, dass sie Gloria
Ramirez. War das Gloria Ramirez?
Ja.
Ja, genau, ich habe gerade kurz nachgeguckt. Gloria Ramirez ist bekannt geworden als Toxic Lady. Das fand ich ja auch so verrückt und das war ja auch so, dann so sehr naturwissenschaftlich, aber das ist halt so, das ist ja auch so eine Kettenreaktion, was da einfach passiert ist. So, da kommst du nicht drauf, dass das im Rahmen des Möglichen ist, aber also doch, es gibt nichts, was es nicht gibt irgendwie, also Murphy's Law, keine Ahnung, es ist wild und daran hat mich diese Folge hier voll erinnert und deswegen dachte ich, passt das doch irgendwie auch ganz gut ins True Mystery Format und True Mystery hatten wir dieses Jahr, glaube ich, noch gar nicht.
Das ist richtig.
Und
sowieso sträflich vernachlässigt generell.
Ja, und ich mag das Format ja eigentlich sehr, ich mag ja auch immer sehr gerne ungeklärte Sachen, auch wenn viele dann immer rumweinen. Aber
naja gut, heute muss ja keiner
weinen. Heute muss keiner weinen. Also das war mal eine ausführliche, sehr einleuchtende Erklärung.
Jo.
So, genau.
Aber zu dem großen See gibt es keine Pläne, da irgendwas zu machen?
Ja, der wird halt nur kontrolliert.
Ja, okay.
Und wenn dann irgendwie ein kritischer Schwellenwert überschritten ist, dann sollen die Leute halt evakuiert werden.
Ah, ja, okay.
Aber es ist halt fraglich, ob man das in also wie viel Zeit da noch bleibt, ob man das alles so schafft.
Ist das schon so ein bisschen so eine tickende Zeitbombe?
Das ist das, ja, auf jeden Fall. Das ist eine tickende Zeit. Ich hätte nicht gedacht, dass ein See eine tickende Zeitbombe sein kann.
Das ist irre, ne? So wie auch gerade so ein See, der irgendwie, wo es so gut wie keine Wellenbewegung irgendwie drauf gibt, es sei denn, das Wetter ist wild oder so.
Ja, deswegen, das ist für mich ganz verrückt. Aber ein weiterer Grund, der Natur gegenüber sehr ehrfürchtig zu sein.
Immer, 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 immer.
Ja.
Okay.
Gut, dann würde ich dich bitten,
zu Hausmeistern. Ach, sehr gerne doch, sehr gerne doch. Leute, wir gehen auf Tour. Ich weiß nicht, ob ihr es schon wusstet. Ich habe übrigens eine sehr interessante Erkenntnis gehabt letzte Woche.
Und zwar?
Glaube ich, es haben einige nicht mitbekommen, dass die Tickets schon so lange auf dem Markt sind.
Das habe ich auch hin und wieder die Befürchtung, ob Leute überhaupt verstehen, dass wir schon Tickets verkaufen.
Seit Oktober. Ich habe eine Nachricht bekommen, Köln ist ja schon fast ausverkauft, so schnell. Und dann habe ich geschrieben, wir sind seit Oktober im Verkauf.
Ja.
So, und dann kam wirklich so nach dem Motto, das wusste ich nicht. Also, und
wir verkaufen Tickets seit Oktober.
Ja, richtig. Richtig, aber interessant, ne? Ich habe wirklich gedacht, okay, wir sagen es immer, ich meine, ich kann auch verstehen, wenn man irgendwann einfach abschaltet schläft ein.
Oder, was ich mich auch frage, vielleicht haben wir zu früh angefangen, Tickets zu verkaufen. Zu einer Zeit, wo halt noch keiner damit, weil letztes Jahr, als es anfing, haben alle gesagt, das ist aber voll kurzfristig, weil alle nicht verstanden haben,
dass es
für 2026
ist. Ja, genau, stimmt. Und ich habe auch gedacht, vielleicht ist es auch manchmal so, dass man am Ende von einer 2-Stunden-Folge die Hausmeisterei einfach nicht mehr anhört.
Vielleicht müssen wir das nächste Mal nochmal
mal
am Anfang Hausmeistern.
Genau.
Vielleicht machen wir es jetzt immer im Wechsel.
Aber wie dem auch sei, wir sind auf Tour und zwar wie folgt. Am 27.10.26, dieses Jahr, alles findet dieses Jahr statt. In München.
Tickets könnt ihr jetzt kaufen.
Richtig, auch schon seit Oktober, aber auch immer noch. Wir sind in München am 27.10., am 29.10. in Stuttgart, am 5.11. in Leipzig, am 15.11. in Hannover, am 23.11. in Berlin, am 24.11. in Hamburg, am 29.11. in Köln und Finale ist am 3.12. in Frankfurt.
So ist es. Ich hoffe, wir sehen uns dann.
Das hoffen wir sehr.
Ja.
Wir würden uns sehr freuen.
Mhm.
Freuen uns auf euch. Es wird schön. Wir haben einen tollen Fall dabei und werden mit euch zusammen einen schönen, spannenden, wirklich sehr spannenden, mit vielen Plot-Twists versehenen Abend erleben.
So ist das.
Genau.
Sehr schön. Gut, dann hoffe ich auch, dass euch diese Folge gefallen hat, auch wenn sie sehr naturwissenschaftlich war. Aber ich würde sagen, unser Bildungsauftrag ist hiermit auf jeden Fall für einen sehr langen Zeitraum erstmal wieder erfüllt.
Ja.
Und dass wir uns beim nächsten Mal wiederhören, hoffen wir natürlich auch. Bis dahin, bleibt sicher, es ist gefährlich da draußen.